klingt es so in letzter Zeit, dass ich, wenn ich manche Dinge gegessen habe, dass ich so Erstickungsanfälle bekam. Also, das, als ob das im Hals stecken bleibt. Und Johannes hat gestern für mich gebetet, Gott hat gewirkt, es ist weg. Ich konnte gestern Tomaten, Zwiebeln essen und alles. Es ist, habe ich jetzt nicht gegessen, aber es ist weg und ich preise den Herrn und danke ihm dafür. Amen.
Ich will dem Herrn loben und danken. Wir haben hier eine Segenswoche gehabt, aber unsere Woche zu Hause war mit solchen Kämpfen, also ich kann es nur sagen, dank der Gnade Gottes stehen wir hier, bin ich wieder hier und ich danke Gott dafür, dass er Kraft schenkt, dass er durchträgt. Also ich konnte mich nicht hochziehen, auch gar nichts, aber er hilft und er hilft durch aufbauende Predigten, wenn man dann wieder mal hier sein kann, und umso mehr bin ich meinem Gott dankbar. Ich preise ihn einfach von ganzem.
Gott trägt uns durch.
So ist es. Es kann nur sein. Also ich hätte nichts gekonnt mehr, nichts mehr.
Und das ist gut, das ist auch ein Stück Segen, wenn Gott uns durchträgt. Weißt du, da ist so ein Bild der Spuren im Sand von irgendjemand, hat da geträumt, du kennst ja. Und immer wenn ich deine Hilfe gebraucht habe, lieber Gott, wo warst du? Verstehst du, dann habe ich dich auf die Schulter getragen. Und gestern haben wir das Thema gehabt, weißt du, dass Benjamin auf die Schulter getragen worden ist. Also das ist der Segen Benjamins. Nimmst den Segen Benjamins mit. Du wirst durchgetragen. Und du kriegst in deinem Beutel ist doppelt so viel Segen wie bei den anderen. Denk, als sie aus Ägypten Korn gekauft haben, in seinem Beutel war mehr drin als bei den anderen. Gott hat dir einen doppelten Segen. Amen, Amen. So, was ist bei dir?
Stichwort gerade, weil du sagst, Gott bringt uns durch. Heute früh hat Gott zu mir gesagt, wir sollen ganz fröhlich sein, oder Heilige Geist. Und ich war so froh auf einmal, ich musste so lachen, war richtig ganz locker, alle Sorgen weg. Ich dachte, muss ich der Gemeinde auch sagen.
Dass deine Sorgen weg sind.
Ja, nee, auch, dass wir alle fröhlich sein sollen, auch im Heiligen Geist, ja.
Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Was kannst du erzählen?
Ich habe gelernt, dass meine Sachen alles bei Gott sind und just in time. Just in time. Richtige Zeit kommt es alles zu mir. In Jesu Namen.
Amen, danke.
Ja, es war, als wir von Kales zurückkamen, und zwar, wir sind ja mit dem Bus gefahren, das war, da hat Gott ganz stark gewirkt, und zwar hat uns einer links überholt, obwohl ich bin auf die linke Spur rüber, und in dem Moment kam einer angeschossen und hab den Wagen wieder rumgerissen, und zum Glück ist alles nichts passiert. Das war wunderbar.
Bewahrung Gottes. Was können Sie erzählen? Wir werden sehen, ob ich dich beschneide oder nicht.
Gestern, wo du für mich gebetet hast, mit meinem Magen, und dann jetzt habe ich aufgehört damit, diese komische Luft, wie Monika eben sagte, ne? Und dann heute Morgen wollte ich, meine Wecker ist Batterie stehen geblieben, wollte nicht, 20 Minuten zu spät. Und ich dachte, Hilfe, nein, bitte nicht, nein, warum nicht? Und dann, der Feind hat die Wecker gestoppt, soll er nicht laufen. Ich habe die Batterie dreimal gewechselt und er wollte nicht laufen. Ich sagte, was ist jetzt los, ne? Und auf einmal fängt er an zu tickern und zu arbeiten. Ich danke Gott dafür. Genau. Amen.
So, gut. Praise Gott. Wer macht von euch Anfang?
Hallo. Also zunächst mal möchte ich euch jetzt herzlich begrüßen. Nach 12 Jahren Wüstenwanderung sind wir wieder hier. Gott hat uns hier wirklich wunderbar hierher geführt. Auch wenn wir manchmal durch ganz, ganz tiefe und dunkle Täler laufen mussten und eine Oase gesucht haben, die am Anfang gefunden haben und leider nur bitteres Wasser bekommen haben, dann sind wir halt ein Haus weitergekommen. Und da haben wir dann das gefunden, wonach ich 70 Jahre gesucht habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben in den 12 Jahren so viel erlebt, reicht leider die Zeit wahrscheinlich nicht aus. Aber eins darf ich sagen, Gott war so treu. Wir haben nicht einen Tag gehungert, wir haben nicht einen Tag gedurstet. Er hat uns versorgt, auch wenn wir keine Gemeinde hatten. Und er war treu. Und dafür möchte ich ihm danken. Und möchte dir danken, dass du uns wieder so aufgenommen hast. Als wären wir nie weg gewesen.
Amen. Gott segne euch. Preist Stefan. Wir geben einen Applaus und heißen Sie willkommen. So, mein Bruder, wie geht's dir?
Gut. Ja, ich möchte ganz kurz was erzählen. Wir sind ja gestern mit einem Telebus gestern Abend abgeholt worden. Und das war ein türkischer Mitbruder. Und er hatte nun ja keine Ahnung, wusste ja nicht, wie er nach Buch kommen sollte. Und mit dem fuhr der so schnell, ich dachte, das kracht. Aber wir sind gut nach Hause gekommen, mit der Gnade des Herrn.
Gott fährt auch bei den Türken mit. Amen. Lob und Dank. Was kannst du erzählen?
Ja, ich bin so dankbar. Ein Bruder, der jetzt hier nicht in die Gemeinde geht, war mit unserem schönen Auto unterwegs. Und wir hatten gebetet und er ruft an: Du, wir sind gerade bis zur Werkstatt gekommen. Das Getriebe ist vollkommen hinüber. Und du musst jetzt eine Entscheidung treffen, was jetzt wird, Reparatur oder Schrotthaufen. Und dann rief er nach einer Weile nochmal an und sagte, also die haben sich das Auto in der Werkstatt angeguckt, das lohnt sich nicht nochmal, den zu machen. Aber wir wissen ganz genau, dass es ein Auto vom Herrn ist und wir brauchen das Auto. Und ich immer hin und her überlegt, was machen wir denn nun? Und mit dem Roland gebetet und mit dem Cosimo gebetet und was machen wir denn nun mit unserem Auto? Der lacht schon. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, jetzt hast du mit dem gebetet, hast immer noch keine Antwort, jetzt ziehst du dich zurück, jetzt bestürmst du den Heiland und fragst, was du jetzt machen sollst. Da habe ich angefangen, Lobpreis zu singen und dann kamen mir die Gedanken, ist doch alles weltlich, was du hier machst. Was haben wir denn für einen Heiland? Und da stieg eine Freude in mir auf, eine Freude. Die Hände gingen hoch und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass das Auto wieder fährt. Habe ich den David Appelt, heißt der, angerufen. Ich sage, du gehst jetzt zum Auto, du legst die Hände drauf und gebietest vollkommene Funktionstüchtigkeit, setzt dich rein und fährst los. Wa? Na gut, mache ich, sagte. Und ja, das war dann so, dass der mit dem Auto nach Berlin gefahren ist wieder. Der sagt zwar, an den Berg hoch zu, da hat er mal jemanden gebraucht, der einen Traktor, der ihn gezogen hat, aber der ist sogar noch über Leipzig, hat da seine Verwandtschaft noch besucht und wir sind heute mit dem Auto hier. Ne? Also der Herr ist gut, der und wir vertrauen jetzt, dass das noch wieder vollkommen in die Ordnung kommt, das Auto.
Halleluja, ein gutes Getriebe, eine gute Kupplung. Schwester, was kannst du erzählen?
Ich will einfach mal danken für alle Fürbitte und ich bin durch die OP wunderbar getragen worden, wie auf Adlers Flügeln. Und jetzt stehen noch Entscheidungen an und da ist mein Wunsch, dass der Herr mir die richtige Entscheidung ins Herz gibt. Und auch die Erfahrung, die ich während dieser Zeit gemacht habe, die Nähe Gottes und diesen Frieden Gottes, das sage ich auch meinen Kindern oder die fragen Mutti, wie geht's, dass Gott mir einen Frieden geschenkt hat durch dieses Hinziehen an sein Herz. Amen.
Praise Gott. Wir singen weiter und preisen den Herrn, beten den Herrn an. Heute Morgen. Der König regiert königlich. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat Hiob gesagt. Und wir haben einen herrlichen König. Halleluja. Unser Jesus. Die Könige danken ab, müssen abdanken, die gehen. Unser Herr regiert immer noch seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen. Unser Herr ist Gott, ist König. Halleluja, und alles ist ihm untertan. Jedes Knie muss sie beugen und jede Zunge muss bekennen. Jesus, du bist Herr und du machst aus allem das Beste. Halleluja, ich bete dich an. Christa, hast du ein Gedicht, das heute zu dem Tag passt? Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen.
Den Brunnen der Weisheit möchte ich erlangen, den König aller Dinge mit Liebe umfangen, denn er ist der Schöpfer, der herrschende Gott, er ist die Quelle der Weisheit Gebot. Ich möchte die Krone des Lebens ererben, auf ewig die Freude und Wonne erwerben. Wenn Weisheit herrschet, kann es nie Schatten geben, weil sie mit Klugheit erhält unser Leben. Drum lass mich gerecht sein und demütig zugleich, denn die Weisheit ist mit die Brücke zum oberen Reich.
Halleluja, und das ist der Heilige Geist, die Weisheit Gottes, die Erkenntnis Gottes. Wir singen noch einen Chor und dann nehmen wir unser Morgenopfer auf. Gott möge alle Geber segnen. Wir wollen mit unseren Gaben, mit dem, was er uns gegeben, geschenkt hat und das anvertraute, und wir möchten einfach Gott alles anheimstellen und sagen, Herr, ich danke dir für das Durchtragen, ich danke dir für die Führung, ich danke dir für die Leitung, ich danke dir für alles Gute, das wir von dir empfangen. Und Gott macht es immer gut. Halleluja. Immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du auch deine Kinder versorgst und dass du deine Kinder am besten leitest und am besten führst und dass deine Kinder immer nur Gutes und Barmherzigkeit und Erbarmen und Güte ernten wird. Und deine Güte und dein Erbarmen ist alle Morgen neu, auch heute Morgen, Herr. Halleluja. Dieser Tag ist ein Tag des Segens, ein Tag, wo du unsere Herzen erquickst, ein Tag, wo du uns geistlich erfrischt, ein Tag, wo du uns neu motivierst, Herr, und wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Halleluja. Dank sei dir, Dank sei dir, Dank sei dir, o Herr. Und ich teste meine Betty, ob sie einen Psalm gelernt hat und ob sie kann. Und sie kann das. Ich weiß, sie hat es gesagt, sie hat es gelernt.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird meinen Fuß nicht gleiten lassen. Der mich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Der Herr ist der Schatten über meine rechten Hand, dass mich am Tag die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet mich vor allem Übel. Er behüte meine Seele. Der Herr behüte meinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.
Gut, was für Note geben wir? 1. Gott segne dich. Dankeschön. Freue mich immer, wenn man in diesem schönen Alter Gottes Worte lernt. Und Roland, kannst du einen Bibelvers? Eine ganze Menge, aber das, was dir heute ganz besonders auf dem Herzen liegt, ein Bibelwort, das du so vom Heiligen Geist inspiriert bekommst, für die Versammlung, so ein Rhema-Wort. Ich weiß, spontan. Wenn ich das gesagt hätte, dann hättest du ausgedacht und das wäre nicht vom Herrn. Aber was du nicht ausdenkst, der Herr gibt den Seinen so ganz spontan und ich weiß, der inspiriert dich. Und du bist jetzt unter der Salbung und der Inspiration Gottes. Ein Test.
Heiliger Geist
hilft. Er hilft dir. Ich prüfe dich. Weißt du, die Jungen werden geprüft draußen im Alltag und die älteren Geschwister werden geprüft in der Gemeinde. Hast du es?
Ja, genau. Was sollen wir dazu sagen? Also, das hatte ich auch gerade, nicht? Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wider Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist welcher rechtfertigt. Wer will da verdammen?
Amen. Amen. Dankeschön. Was geben wir für eine Note? 1, gell? Okay, Gott segne dich. Ich freue mich. Und ich sage euch eines, Geschwister, es ist so wichtig, Bibelverse auswendig zu lernen. Wenn deine Augen nicht mehr mitmachen, wenn die Ohren nicht mehr mitmachen, wenn dies und anderes nicht mehr mitmacht, aber du hast das Wort Gottes im Herzen. Und das gibt Kraft in dunklen Stunden, gibt das Kraft, wenn du irgendwo in einer Anfechtung bist, da hast du kein CD-Player, kein Kassettenrekorder und keine Bibel dabei und vielleicht wird uns die Bibel eines Tages weggenommen werden und wir haben gar nichts und wir haben das Wort Gottes im Herzen. Und das kann uns niemand nehmen. Was du im Herzen hast, das bleibt dir erhalten für alle Ewigkeit. Und das nimmst du mit nach drüben. Halleluja. Die Worte Gottes. Freue mich, Roland. Gott segne dich. Und Gotthard, das ist so ein Gruß für dich auch. Römer 8. Auch wenn du 81 bist und 51 Jahre verheiratet bist, nimm das mit, das gilt für dich. Amen. Okay, meine Frau wird noch ein Lied singen. Zähl das Gute, das der Herr dir getan hat. Und das möchten wir heute tun. Wir haben gestern 39 Jahre Hochzeit, Ehe gefeiert und Gott war gut zu uns. Wir haben 20 Jahre Gemeinde Berlin gefeiert, 40 Jahre oder über 40 Jahre diene ich dem Herrn schon und ich darf einfach Gott loben und preisen. Und wir haben so ein altes Lied, im Auto kam mir dieses Lied, deshalb ganz spontan. Also ich bin ein Mensch, wo immer ganz spontan lebt, immer Rhema, Augenblick, just in time. Und so, das ist wie Gott arbeitet. Okay, hast du deinen Kopfhörer?
Amen. Ich möchte noch ganz kurz, bevor ich zur Predigt komme, möchte ich euch auf den Büchertisch hinweisen. Wir haben hier ein ganz tolles Buch von Carl Rogers, Ich suchte stets das Abenteuer. Ich kenne den Mann persönlich, kann es nur empfehlen. Also der Mann meint es ehrlich, der Mann hat es erlebt, ich suchte stets das Abenteuer. Der Glaube mit Gott ist ein Abenteuer. Und weißt du, da beginnst du zu fliegen, da beginnst du zu leben in anderen Dimensionen. Lies dieses Buch, also schau am Büchertisch vorbei. Dann Don Pieper wird kommen vom 24. und 25. September, also in diesem Monat. Und ich möchte dir schon so seine Lebensgeschichte empfehlen, 90 Minuten im Himmel. Manche waren in der Hölle schon und was in der Hölle, wie es in der Hölle aussieht, das weißt du, da brauchst du gar nicht hin und wir wollen auch gar nicht hin, aber im Himmel, was er dort gesehen hat, die Herrlichkeit Gottes und so weiter. Und er wird hier sein und wird seine Erfahrungen weitergeben zwischen Leben und Tod. So, er war 90 Minuten tot und was so alles dabei passiert und man ist in der Ewigkeit und eine Minute in der Ewigkeit, das ist also sehr, sehr lang. Dann von John Bunyan, ich habe euch empfohlen, das Buch solltest du lesen. Wenn du das Buch gelesen hast, dann brauchst du keine Bibelschule mehr. Das ersetzt dir das ganze Theologiestudium. Weißt, Theologen reden von Gott, aber Offenbarung ist Reden Gottes zu dir. Und er beschreibt uns, wie so das Christenleben aussieht. Ich bin eigentlich sehr froh, dass ich nach meiner Bibel und von Billy Graham bin Friede mit Gott und so noch so ein anderes Buch, Engeldienste, eine Sammlung aus dem Gärtner von den Baptisten, lesen durfte. Und dann eines dieser Bücher hat mir so viel geholfen, das geistliche Leben zu verstehen. Der Mann hat es nicht auf der Couch irgendwo im Wohnzimmer geschrieben, sondern im Gefängnis. Das Buch ist im Gefängnis geschrieben worden und er wusste nicht, wie kann dieser Kesselflicker da, John Bunyan, Gott dienen, aber er hat einfach angefangen, so den Weg des Christen zu beschreiben. Von wie er aus der Sünde rauskommt, was so alles kommt, wie der Löwe nach dir schnappt und Löwe mächtig brüllt und so weiter. All diese Bilder, die werden dir helfen. Das sind alles Bilder, die man so aus dem Unterbewusstsein irgendwo kennt und weiß und das erlebt man. Also das Buch hilft dir. Ist psychologisch, wenn du genau analysierst, psychologisch sehr gut. Also nicht nur theologisch, sondern auch psychologisch. Das machen wir alles durch. Also wenn du das Buch gelesen hast, hast du ein Stück Bibelunterricht. Leider sind hier diese schönen Bilder nicht drin. Ich habe die schönen Bilder gemocht. In meiner Ausgabe, da waren die Bilder. Weißt, und es gibt auch DVD, okay, dann schaut euch das mal an. Und weißt du, ein Bild hat mich so fasziniert und das war, wie der Löwe nach einem schnappt. Und es ist wirklich gefährlich, der Löwe schnappt und der arme Pilger muss den schmalen Weg gehen, was der schmale Weg bedeutet. Der schnappt nach dir, aber der ist an einer Kette angebunden und der reicht nur mit dem Maul, mit dem Atem zu dir und der kommt zu dir nicht durch, weil der Herr ihn an die Leine hält. So, das sind wunderbare Bilder, die helfen dir, deine Fantasie zu beflügeln und vor allem die Bibel. Den breiten, den schmalen Weg, den ganzen Pilgerlauf, wir sind ja Pilger, wir sind unterwegs von hier nach drüben und so weiter, einfach richtig zu verstehen, auf sehr einfältige Weise aus dem 16., 17. Jahrhundert, dass die Welt war dort noch ein bisschen in Ordnung oder besser in Ordnung und diese Bilder sind in uns tief drin, diese Bilder des Unterbewusstseins und die helfen uns zu verstehen. Heute Morgen, ich möchte euch einladen, mit mir Gott zu loben und zu preisen. Wir danken Gott für das Gute, das er an uns getan hat. Wir zählen und ich kann nicht zählen. Ich hab angefangen jetzt in dieser Woche einfach die Segnungen zu addieren und ich habe festgestellt, es ist so viel. Also ich möchte euch einfach empfehlen, die nicht da waren, die Tage des Segens, diese CD, das ganze Paket sich anzuhören, diese zwei CDs und ich denke, das ist wertvoll, das ist ein bisschen Gemeindegeschichte auch, unsere Geschichte etwas, du verstehst dann auch mich etwas ein bisschen besser und siehst meinen Hintergrund ein wenig. Also ich habe einiges von mir persönlich, was ich sonst nie sage und nie gesagt habe. Und so das habe ich so ein Stückchen reinfließen lassen. Also du entdeckst etwas mehr von mir. Und dann sagst du, das ist Bruder Matthäus. Jetzt kann ich den Bruder Matthäus besser verstehen. Also ich möchte es dir also diese CDs, diese Gottesdienste von Tage des Segens empfehlen. Es war für mich kein Unfall, dass der Bruder nicht kam oder nicht kommen konnte. Er wird irgendwann mal kommen, es wird nachgeholt, aber dass er nicht kommen konnte, Gott hat die Zeit genützt auf seine Art und Weise. Und dann kam mir plötzlich, ihr seid ja 20 Jahre in Berlin. Ihr seid ja 39 Jahre verheiratet. Und so, da fällt alles so zusammen und nützt die Zeit einfach, Danke Gott zu sagen. Zählt das Gute, das der Herr getan hat. Heute wird das Thema sein, die Ergebnisse des Segens. Aber ich will noch ganz kurz für heute Abend einladen. Heute Abend, ja, wir werden an dem reichen Tisch Gottes sitzen. Ich bin überzeugt davon, denn im Angesicht deiner Feinde, deiner Widersacher, deiner Problemmacher, nicht nur deinen Freunden, nein, in der Gegenwart deiner Problemmacher, deckt Gott den Tisch. Und ich habe euch gestern gesagt, ich habe eines in meinem Leben gelernt, aufzuhören, wenn es am besten schmeckt. Wenn du gerade so den Höhepunkt erreicht hast, und ich habe in meinem Leben geschafft, dank der Gnade Gottes, bevor es abwärts ging, bin ich immer abgesprungen. Habe immer das Schiff verlassen. Und das ist ein Geheimnis. Und das musst du lernen. Immer wenn es gut geht, weg, was Neues anfangen. Woanders hingehen und was Neues tun oder wie auch immer. So hat Gott auch all die Jahre in der Jesus-Bibel-Bewegung, charismatische Gemeinde erneuern, Gemeindegründung etc. Und auch hier, als ich gemerkt habe, jetzt, wir sind fertig. Das ist eine verrückte Sache. Wir sind fertig mit der Renovierung in der neuen Nazareth-Kirche. Wir sind haben wunderbar gemacht und wir danken Gott, alles bezahlt und alles in Ordnung. Und plötzlich ziehen wir aus. Ich habe nicht verstanden, so viel Geld reingesteckt. Immer wenn es am besten schmeckt, aufhören. Und was Neues machen und was Neues einschlagen und neue Wege gehen. So, und wir sind Gott dankbar für hier. Und ich sage euch eines, auch das ist nicht die Endstation. Wenn es hier am allerbesten geht, und ich habe mir vorgenommen, wenn es hier gerammelt voll ist, ziehen wir aus. Dann gehen wir in die Kongresshalle als nächstes. Ja, kein Problem. Die wissen sowieso nicht, wie die Kongresshalle renovieren sollen oder was sie dort machen sollen. Wir werden umziehen. Also ich weiß von Gott, wenn es am besten geht, abspringen. Und neue Wege mit Gott gehen. Gott geht immer wieder neue Wege. Gott geht keine ausgetretenen Wege. So, wie geht's weiter? Die Ergebnisse des Segens, das wollen wir heute angucken. Mittwoch noch ganz herzlich eingeladen. Mittwoch habe ich eine gute Botschaft, eine starke Botschaft. Kompromisse zahlen sich nicht aus, mach keine Gefälligkeiten, geh keine Kompromisse ein. Geh nicht mit Ungläubigen zusammen. Wenn du mit Ungläubigen zusammenhängst oder mit Menschen zusammenarbeitest, die nicht unter dem Segen Gottes sind, bist du selber unter einem Fluch. Der gleiche Fluch, den dir trifft, trifft dich. Meine Frau hat mal einmal, ja, Gott möge sie ihr vergeben, ich habe es auch ihr vergeben, sie hat ein nagelneues Auto von mir, 3 Wochen alt zusammengefahren. Und ich kann sagen, auch was die Ursache war. Sie hat einen mitgenommen, der nicht mit Gott in Ordnung war. Und der Mann hat uns nachher noch Probleme gemacht, hat keine Krankenkasse gehabt, dann mussten wir noch den pflegen und den betätscheln und was weiß ich alles. Und gerade die Seite, wo der saß, war alles demoliert. Also wenn du ungläubige Menschen, Menschen, die nicht mit Gott in Ordnung sind, wenn du mit denen zusammenarbeitest, auch nur eine Minute, bist sehr gefährlich, sehr gefährdet. Deshalb arbeite nur mit Gotteskindern zusammen, mit Gläubigen, mit Heiligen, die wirklich Gott lieben, auf deren Leben der Segen Gottes ruht. Also Kompromisse, Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Also, Kapitel. Dann geht's weiter. Freitag nächste Woche, alles beginnt mit der Umkehr. Und dann am Samstag die Wirkung der Vergebung. So viele Menschen werden krank. Sie haben traumatische Erlebnisse, Schockerlebnisse, die, wenn sie nicht verarbeiten, werden sie krank. Deshalb Vergebung, lass alles los. Und dann fängst du an, gelassen zu leben. Und dann am Sonntag früh nächste Woche, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das musst du auch lernen. Also ich habe hier Sprüche. Und ich nehme Sprüche als Predigtexte. Also nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles, was vorgibt, Heiliger Geist zu sein, ist Heiliger Geist. Nicht alles, was Namen oder auf der Büchse ein Etikett hat, Gott oder Heiliger Geist oder Jesus und so weiter, Erweckung und Segen, ist Segen drin. Also es muss nicht, noch lange nicht drin sein, was auf der Etikette draufsteht, dass es auch drin ist. Der Inhalt ist es wichtig. Auf den Inhalt kommt es an. So, was ist der Inhalt unseres Glaubens? Okay, was der Segen Gottes so alles mit sich bringt, der Ertrag des Segens, was ist es? Die Resultate des Segens, die Ergebnisse und das Ende des Segens. Was beabsichtigt Gott mit dem Segen in unserem Leben? Warum segnet er uns? Und was soll der Segen bezwecken und bewirken? Oder der Effekt des Segens? Und was sind die Nebeneffekte des Segens, so diese Abfallprodukte des Segens? Das wollen wir uns heute ein wenig anschauen. Was sind die Folgen des Segens? Ich weiß erst richtig, was die Folgen des Segens sind, wenn ich weiß, was nicht die Folgen des Segens sind. Also ich brauche zuerst eine schwarze Wand bevor ich oder einen Hintergrund, damit das Helle, das Licht, das Gute abhebt von meinem Leben. So, wenn wir wissen, was der Segen nicht ist, wenn wir keinen Segen haben. Du weißt erst, was Hunger ist, wenn du nichts zu essen hast. Wenn es nichts gibt, dann weißt du, was Hunger ist, wenn es nichts da ist. So, wenn alles ergebnislos ist, dann weißt du, was nicht Segen ist oder was Segen ist. Wenn du nur noch Leerlauf in deinem Leben hast, nur noch auf der Stelle drehst und die Kupplung sich durchdreht und nichts läuft, und dann brauchst du Abschlepphilfe von irgendwoher. Segen ist, wenn Gott auf uns hört. Rufe mich an und ich will dich erretten. Das ist Segen. Wenn er uns die Sünden vergibt, das ist Segen. Ich will nur jetzt mal aufzählen, mal im Großen den Rahmen, was zuerst mal die Ergebnisse im Großen vom Wort Gottes her der Segen ist. Wenn Gott uns heilt, das ist ein Segen. Es ist kein Segen, wenn Gott uns nicht heilt. Oder wenn Leute herkommen und sagen, Krankheit wäre ein Segen. Für mich ist Krankheit kein Segen, es ist ein Fluch. Wenn die Plagen Ägyptens, Gott sagt, ich will, wenn du mir folgst, will ich die Plagen Ägyptens nicht auf dein Leben legen. Also Krankheit ist für mich kein Segen. Jemand kam zu mir und sagte, ja, Krankheit ist für mich ein Segen. Ich habe gesagt, gut, dann musst du mehr darum bitten, dass du noch mehr von dieser Krankheit bekommst. Dass du noch mehr gesegnet wirst. Wenn Krankheit ein Segen ist, weißt du, Krankheit kostet Haufen Geld. Krankheit kostet Haufen Zeit. Krankheit kostet Haufen Ärger. Krankheit kostet Haufen Schmerzen, Pein und so weiter. Das kostet alles Krankheit. Krankheit ist kein Segen, frisst mich auf. Also das kann nie und nimmer ein Segen sein. Und die Krankheit kam in diese Welt, als der Mensch sündigte. Und die Folge der Sünde ist, also wenn Gott unsere Sünden vergibt, dann als Erstes sagt er, dass deine Gebrechen heilt. Und er hat dich mit Gnade und Leben krönt. Und wir sollten also unbedingt, wenn wir krank sind, sofort den Segen Gottes uns holen und den Herrn fragen, Herr, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich auf dich nicht gehört? Wo muss ich Kurskorrektur vornehmen? Deshalb Umkehr. Mit der Umkehr fängt alles an. Das wird nächste Woche noch behandelt. Segen ist, wenn Gott uns hilft, Gott uns beisteht, wenn er für uns streitet, wenn er uns inspiriert, wenn er uns neue Ideen, neue Gedanken, neue Impulse gibt, wenn er uns motiviert, halt durch, lass dich nicht nach, gib dich nicht geschlagen. Der Segen Gottes ist und das Ergebnis des Segens Gottes ist, dass wir einen offenen Himmel haben. Du musst nur bitten und es wird euch gegeben. Jesus steht am Grab vom Lazarus und sagt, Vater, ich danke dir. Und so solltest du vor deinen Problemen stehen. Vater, ich danke dir. Du musst nicht lange bitten und betteln und tanzen, jubeln und jauchzen. Du musst nur sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Das ist das Geheimnis des Segens. Dass du Verbindung mit Gott hast, dass du eine Beziehung zu Gott hast. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Jesus am Grab von Lazarus. Und er dankt Gott und Jesus hat immer gedankt. Er sieht die Menge, die haben kein Brot, nichts zu essen. Jesus nahm das Brot und dankte. Und dann hat er erst gebrochen, dann hat er erst gewirkt, dann hat er erst gearbeitet. Das Geheimnis des Segens ist, du kannst danken. Zähl die Stunden, zähl das Gute, das der Herr dir gegeben, getan hat. Und selbst das, wenn du nicht erlebt hast, danke. Danke, obwohl der Kerl da hinten stinkt und in Tüchern eingewickelt ist und in die Verwesung übergegangen ist. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Ich schaue nicht auf den Lazarus, der da hinten im Grab liegt, ich schaue auf dich. Danken ist auf Gott schauen. Und Segen ist, wenn du auf Gott schaust und dann sagst, Vater, ich danke dir, und dann drehst dich um und sagst, Lazarus, komm raus. Und Jesus sagt, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Das ist Segen, dass du alle Zeit zu Gott kommst und immer Audienz bei Gott hast und immer Sprechstunde bei ihm hast und so weiter. Ich lese ein Bibelwort aus 2. Chroniker 7, bekanntes Wort, Vers 14. Und mein Volk, sagt der Herr, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn sich mein Volk demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das gilt für alle Bereiche, nicht nur, dass dein Körper krank sein kann, auch das Land kann krank sein, die Firma kann krank sein, die Gemeinde kann krank sein, kann alles krank sein. Also Krankheit ist ein Gebiet, das alles umfasst, was uns Menschsein umfasst. Also was nicht so ist, wie es sein sollte, ist krank. Da, wo die Hand Gottes nicht da ist, das ist Krankheit. Da, wo der Herr das Haus nicht mitbaut, das ist Krankheit. Da, wo der Herr die Stadt nicht bewacht, das ist Krankheit. Also Krankheit ist alles, wo Gott sich entzieht. Das ist eigentlich auch anders übersetzt Hölle. Das ist also Verderben, das ist Fäulnis, das ist Verwelken, das ist Abstieg, das ist Abbau. Also wo der Herr seine Hand zurückzieht. Und hier sagt Gott, wenn mein Volk sich demütigt oder mich anruft, und mich sucht, mein Angesicht sucht und umkehrt von den bösen Wegen, werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Keine Frage. Also wenn du Gott suchst, er dreht das Ding um. Dann stellt er wieder alles auf den Kopf, dann macht er wieder alles normal, wie es normal sein sollte. Gesundheit, Wohlstand, Wohlergehen etc. Ein gewaltiges Wirken Gottes wird uns hier angekündigt. Ich will das Land vom Himmel her heilen. Ich will die Gebete vom Himmel her erhören. Ich will die Sünden vom Himmel her vergeben. Nicht, dass Menschen dir was vergeben und Menschen dir von der Erde hier irgendwo helfen oder irgendwo dich hier doktern und heilen. Menschen können nur hier auf dieser Erde heilen. Sie können vom Himmel oben nicht heilen. Sie können vom Himmel oben nicht helfen. Also Gott sagt, ich will dir eine andere Hilfe geben als gewöhnlich, als normal, als alltäglich, als sonst hier in dieser Welt gang und gäbe ist. Ich will meine Hilfe vom Himmel geben. Das ist der Segen, der offene Himmel. Und wenn du den offenen Himmel hast, in deinem Leben bist du überall gesegnet. Jakob hat den offenen Himmel gesehen, diese wunderbare Himmelsleiter, wie die auch ausgeschaut hat, wahrscheinlich war sie vergoldet und mit Edelsteinen verziert, wo die Engel rauf und runter gelaufen sind. Und wenn du diesen offenen Himmel hast in deinem Leben, dann hast du den Segen für die nächsten 21 Jahre. Und wir fangen jetzt eine neue Dekade an und der Segen Gottes geht mit uns. Und ich weiß nicht, was in der nächsten Zeit kommt, aber ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Denn der Herr sagt, und wenn ich hier weiterlese, und der Herr wird Hilfe verschaffen vom Hinterhalt. Gott will dich segnen vom Hinterhalt. Gott arbeitet immer vom Hinterhalt her. Gottes Reserven und Segnungen und alles, was du brauchst, just in time, sind alle im Hinterhalt. Die sind irgendwo versteckt im Gebüsch, in einem Loch, im Hinterhalt. Der Himmel ist unser Hinterhalt, lieben Freunde und Geschwister. Gott kommt uns zur Hilfe vom Hinterhalt. Und das ärgert den Teufel, das macht ihn wahnsinnig, dass Gott uns immer hilft. Und er kann es nicht nachvollziehen, wo kommt uns diese Hilfe her. Es kommt vom Hinterhalt, vom oben her. Gott lässt die Seinen nicht untergehen. Das ärgert den Teufel. Dass die immer noch leben, dass die immer noch Halleluja sagen und dass die immer morgens aufstehen und sagen, sei fröhlich und freudig des Tages und genieße den Tag. Das ärgert ihn, dass die immer noch Loblieder auf Lager haben und ihnen der Stoff nicht ausgeht zum Danken. Das ärgert ihn wahnsinnig. Und wir sollen den Teufel mal ärgern, richtig ärgern. Ihm zum Trotz, weil Gott uns aus dem Hinterhalt immer hilft, in dem Moment, wo keiner mehr glaubt, wo keiner mehr was vermutet, wo keiner nicht einmal einen Cent dafür gibt. Gott lässt uns nicht zuschanden werden, er verlässt uns nicht. Und weißt du, und er ist entsetzt, dass wir Gott nicht absagen, dass wir ihm nicht kündigen, dass wir die Flinte nicht ins Korn werfen, das ärgert ihn. Dass wir immer wieder weitermachen, und das ist das Ergebnis des Segens, immer wieder. Wie machen die das? Und ich weiß auch in meinem Leben oft nicht, und ich habe auch oft nicht gewusst, wie mache ich das, wie soll ich das machen. Aber Gott hat einen Hinterhalt. Gott hat irgendwo eine Reserve. Gott hat irgendwo so versteckte Brüder und Freunde und Schwestern und Geschwister, die dann plötzlich im letzten Moment auftauchen, wenn man sie braucht. Gott hat noch 7000 beim Elia gehabt, die ihre Knie nicht gebeugt haben. So ein Hinterhalt, Reserve. Und Elia dachte, ich bin ganz allein übrig geblieben. Und du denkst auch, ich bin ganz allein übrig geblieben. Mir geht's, also wie es mir geht, die Welt versteht mich nicht. Aber Gott hat noch 7000, die er versteckt hat irgendwo im Hinterhalt. Und die kommen plötzlich hoch. Das Ergebnis des Segens ist, dass mit uns nicht ganz gar aus ist. Und immer wieder, und ich habe euch gestern gesagt, du hängst am Strick. Und es ist nur noch Frage des Sekunden. Und im letzten Moment greift der Herr ein und erlöst dich. Kommt was dazwischen. Gott kommt was dazwischen. Und Gott sorgt dafür, dass was dazwischen kommt. David Livingstone, ich habe euch erzählt diese Tage, er ist von einem Löwen überfallen worden im Dschungel in Afrika. Und der Löwe hatte seinen Bratzen, seine Tatze auf seine Brust und einige Rippen bereits gebrochen. Und er spürt schon den Atem des Löwen. Und er sagt, mein Herr, mein Gott. Und in dem Moment löst sich irgendwo ein Schuss. Und der Löwe erschrickt und rennt davon. Und David Livingstone wird gerettet, seine Freunde finden ihn und bringen ihn ins Lazarett. Also, so arbeitet Gott im letzten Moment, just in time. Das hat, was Gott mir diesen Tagen gegeben hat, Gott arbeitet immer just in time. Das ist also aus der Betriebswirtschaft, aus der Ökonomie dieser Welt, das erst mal seit 20 Jahren erst entdeckt hat. Man hat heute keine Lagerhäuser mehr. Man lagert nicht mehr. Also große Firmen haben keine Lagerhäuser. Immer das, was braucht, wird immer zusammengebracht, zusammen. Deshalb verstopfen die LKWs unsere Straßen. Das ist das Problem. Weißt du, just in time, da wird alles so transportiert, dass alles in dem Moment, wo es braucht, wo es gebraucht wird, da ist. Und Gott sorgt dafür, dass immer das, was du brauchst, da ist. Just in time. Das ist das Ergebnis des Segens. Er hilft dir durch Tag für Tag. Er sorgt dafür, dass du nicht fällst, dass du nicht strauchelst, nicht versagst, dass du immer noch stehst und immer noch unterwegs bist und noch auf dem Weg zur Herrlichkeit. Lies dieses Buch, diese Pilgerreise. Das wird dir helfen. Das wird dir helfen, deinen kindlichen Glauben wiederzufinden. Geschwister, wir brauchen den kindlichen Glauben, nicht nur den theologischen Glauben oder den psychologischen Glauben oder philosophischen Glauben. Du brauchst den kindlichen Glauben wieder. Mein Vater hat alles unter Kontrolle. Mein Vater weiß, mein Vater kennt alles, mein Vater versteht alles, mein Vater ist überall, mein Vater hat alles. Das macht mein Vater. Und du hast einen Vater im Himmel. Durch den Heiligen Geist hast du einen himmlischen Vater. Keinen irdischen Vater, kannst deine irdischen Väter alle vergessen. Kannst einpacken und sie nach Hause schicken. Du hast einen himmlischen Vater. Halleluja. Einen himmlischen Vater, der für dich sorgt bis ins kleinste Detail. Gott sorgt bis ins kleinste Detail. Du bist manchmal verblüfft, wie das alles so ineinander passt, dieses ganze Puzzle. Das passt so ineinander. Du weißt gar nicht wie, aber Gott weiß ganz genau, was, wo, wenn, wie hingehört. Und deshalb, Gott arbeitet mit langen Fäden. Da brauchst du die Netzwerke dieser Welt nicht, weil Gott mit ganz anderen Netzwerken arbeitet. Gott hat ganz andere Markierungen. Und Gott hat ganz andere Kennzeichnungen. Und er findet mit einem Schlag alles zusammen. Und mit einem Schlag ist alles erledigt dann unter Umständen. Das Durchhelfen Gottes ist, das ist das Ergebnis des Segens Gottes. In Samuel, 1. Samuel 7, ich greife nur einen Gedanken dort raus, 1. Samuel 7, da ist Samuel im Kampf gegen die Philister und dergleichen, und dann hatte Gott ihm einen Sieg geschenkt, und dann hat er einen Stein genommen und diesen Klotz aufgestellt und dann hat gesagt, bis hierher hat Gott uns geholfen. Und dann sagte, diese Stelle heißt jetzt Eben-Ezer. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Wenn du so dein Leben zurückschaust, Gott hat, oder die anderen, die Geburtstage hatten und haben werden. Also wenn du so zurückschaust, bis hierher hat Gott uns immer geholfen. Und du musst nicht für morgen und übermorgen und nächstes Jahr sorgen, es geht weiter mit Gottes Hilfe. Der Gott, der gestern und vorgestern und vorgestern dich gesegnet und geführt und geleitet hat, dieser Gott geht auch morgen, übermorgen und übermorgen und er ist alle Tage bei dir bis ans Ende der Welt und darüber hinaus in alle Ewigkeit. Ist das nicht herrlich? Kannst du Amen sagen? Okay, darfst dich freuen. Eben-Ezer, bis hierher hat Gott uns geholfen. Das ist Bilanz ziehen. Eben ist es so ein Punkt, wo man ein Zeichen setzt, ich danke Gott, bis hierher hat er uns geholfen. Wir sind 20 Jahre, 3. September 1988 fingen wir an, wir kamen ein bisschen früher nach Berlin, aber offiziell mit der Gemeindearbeit fingen wir 3. September 88, 3 Tage so, Evangelisationstage in Hochschule der Künste. Und heute, so wenn ich so diese Woche Bilanz gezogen habe, das könnt ihr auf der CD in den Predigten nachvollziehen, dann ziehe ich Rückschau. Gott war gut in den letzten 20 Jahren und ich kann sagen, Eben-Ezer, Eben-Ezer. Wenn wir über die Vergangenheit meditieren und nachdenken, dann merken wir plötzlich, Mensch, wir sind über uns selbst hinausgewachsen. Wir sind sehr weit gekommen, wir sind vorwärts gekommen. Und ich habe euch gesagt, der Prediger, der uns aussandte, damals nach Berlin, der hat gesagt, Bruder Matutis, in Stuttgart hast du deine Lehrjahre gemacht, in Heilbronn machst du deine Gesellenjahre und in Berlin musst du deine Meisterprüfung machen. Und hier bin ich immer noch dabei bei der Meisterprüfung. Weißt du, und Meisterprüfung, wenn du eine Meisterprüfung mal machst oder eine Doktorarbeit schreibst oder sonst irgendetwas, du, das ist eine Plagerei. Das ist eine Plagerei. Aber dann, wenn es nachher bestanden hast, die Prüfung, dann kannst du sagen, jetzt. Und dann fängt erst der Ernst des Lebens. Nach der Meisterprüfung. Dann beginnt eine Firma zu gründen. Dann beginnt dies und so weiter. Nachdem du die Meisterprüfung bestanden hast. Also nachdem du dich bewährt hast. Nachdem du begriffen hast. Nachdem du die Prüfungen alle bestanden hast. Und zu einer Meisterprüfung, Gesellenprüfung und Ausbildung gehören viele Prüfungen. Deshalb heißt es in der Bibel, durch viel Trübsal, ich könnte auch sagen, durch viele Prüfungen müssen wir ins Reich Gottes gehen. Und sagt nicht also, ja, mir ist alles so wunderbar mit dem Herrn Jesus. Ich glaube nicht, wenn jemand das sagt, dann ist es im Schlaraffenland, dann hat er es nicht vom Evangelium begriffen oder lügt mir. Wenn du den Weg, den schmalen Weg dem Lamme nachfolgst, diesen Weg, in dem Bunyans, eine schöne Formulierung beim John Bunyan, der Weg dem Lamme nach. Wenn du dem Weg dem Lamme, dem Herrn Jesus Christus nachfolgst, da gibt es Prüfungen, und zwar eine ganze Menge, und zwar jeden Tag mindestens 5 Prüfungen. Jeden Tag 5 Prüfungen, morgens eine, mittags eine, nachmittags eine, abends eine, nachts eine. Nach Mitternacht eine oder um Mitternacht noch eine. Wir erleben Prüfung auf Prüfung. Und du denkst manchmal, Mensch, was ist mit mir los? Unsere Schwester vorhin, wo im Zeugnis sagte ich, also das waren Segenstage, aber zu Hause war bei uns die Hölle los. Das sind Prüfungen. Ich weiß nicht, wie du in eine Prüfung hineingehst, aber ich kann dir sagen, wie es bei mir geht. Zittere, was wird gefragt heute? Was kommt heute dran? Schaffe ich das nicht? Kann ich das oder kann ich es nicht? Und ich merke, ach, das war doch viel einfacher, als ich dachte. Ich werde nie vergessen, als ich meinen Wehrdienst verweigerte. Und ich wollte Wehrdienst verweigern aus Glaubensgründen und habe auch aus Glaubensgründen verweigert. Ich habe mich vorbereitet und dann war vor mir ein Jehovas Zeuge, da kam Schweiß gebadet raus und sagt, mach dir keine Hoffnung, du kommst nicht durch, was dir alles fragen. Und da hat mich so Angst gemacht, als er aus dem Gerichtssaal rauskam. Also und hat mir den letzten Mut genommen, schaffst es nicht, ich kam rein und ich war in 5 Minuten fertig. Und es war ganz einfach. Warum? Weil Gott mit mir war. Wenn Gott mit dir ist, du wirst in 5 Minuten mit deinen Problemen fertig. Wir werden die Riesen wie Brot fressen, heißt es in der Heiligen Schrift. Dann fragt er nur ein paar dumme Fragen mich und ich antworte dumm. Wenn einer mich dumm fragt, antworte ich dumm und gebe ein paar dumme Fragen, Antworten. Und er sagt, wozu hat Petrus ein Schwert dabei gehabt, der dem das Oder abgeklopft hat. Ich habe gesagt, ja, damals gab es noch wilde Tiere, ich wusste ja gar nicht, dass ich habe noch gar nicht mal Theologie studiert, ich habe meine Bibel noch nicht mal richtig durchgelesen gehabt. Und dann wilde Tiere, ja, man musste sich verteidigen, also man musste ja sich gegen die wilden Tiere verteidigen. Okay, war es schon erledigt und dann noch ein paar Fragen gestellt, also, und ich habe immer nur gesagt, du sollst nicht töten. Ich habe mir vorgebetet, das steht im Wort Gottes, ich habe in der Konkordanz noch nachgelesen, in der Bibel steht, du sollst nicht töten, wer mit dem Schwert umgeht, kommt mit dem Schwert um und ich will nicht mit dem Schwert sterben, das wollte ich auch nicht und so weiter und also ich werde das Schwert nicht benutzen. Also die Waffe und das war für mich klar. Und nach 5 Minuten kam ich raus und dann saß der noch da und sagt, wie war's? Ich habe gesagt, bin anerkannt als Kriegsdienstverweigerer. Und ich habe sogar noch Kriegsdienst verweigert, dass ich also auch nicht im Krankenhaus arbeite und so weiter. Das mache ich auch nicht. Wenn ich schon, dann gehe ich in Verrücktenanstalt, Psychiatrie und so weiter. Dann ich will nicht die Leute, die Gott geschont hat, dass sie dem Krieg entgangen sind, vom Schlachtfeld kommen, wieder gesund pflegen und dann sie wieder an die Front schicken. Das mache ich auch nicht mit. Das habe ich auch denen gleich schon verweigert. Also so radikal war ich und Gott hat mich gesegnet. Sei radikal in deinem Leben. Geh aufs Ganze, alles oder nichts. Und Gott wird dich segnen. Bis hierher hat Gott mir geholfen. Und das waren solche Meilensteine in meinem Leben. Wenn ich heute verloren gehen möchte, fällt mir nicht ein. Aber wenn es mir einfallen würde, aus irgendwelchen Gründen, so wie beim Hiob, laut, also wo das Prügel dick kommt, wo dann die Frau kommt und sagt, sag doch deinem Gott ab. Wenn ich zurückfallen möchte, ich hätte große Probleme. Dann muss ich sagen, das war nichts und das war nichts und das war nichts und das war nichts und das andere war nichts und das war nichts und so weiter. In wie viel Not hat dich der gnädige Gott bewahrt und durchgebracht und durchgeführt? Wie oft stand er dir mit Rat zur Seite, hat dich schlagfertig gemacht und so weiter? Zähl das Gute, das er dir getan hat. Und du kannst nicht verloren gehen. Wenn du viel mit Gott erlebt hast, hast du so ein Potenzial an Glauben und Mut und Kühnheit und Zuversicht. Und selbst beim besten Willen kannst du nicht verloren gehen. Amen. Halleluja. Ja, schau unseren Bruder an. Seit seiner Kindheit ist er gläubig, kam von der Front zurück, von dem Krieg zurück und so weiter. Gott hat ihn durchgetragen bis heute und er freut sich guten Mutes. Und Gott segnet ihn und trägt ihn durch. Wenn du Gott treu bist, trägt er dich durch. Also das sind die Zeichen, das Ergebnis des Segens. Du wirst in der Wüste geführt und kommst in der Wüste nicht um. Du wirst traurig, aber die Traurigkeit kann keine Macht über dein Leben ausüben. Denn immer wieder kriegst du frisches Wasser wieder, immer wieder kriegst du grünes Gras wieder, er weidet mich auf grüner Aue. Immer wieder im letzten Moment entrinnst du dem Feind. Immer im letzten Moment entrinnst du dem Feind. Musst natürlich mit Gott mitmachen und mit Gott Spur halten, im Gleichschritt mit dem Herrn sein. Und im letzten Moment, wenn du den letzten Tropfen Wein trinkst, passiert ein Wunder. Und ich weiß, unser Gott arbeitet immer im letzten Moment. Das ist das Kennzeichen des Segen Gottes. Also du musst nicht verzweifeln, du musst sogar bis 24 Uhr und 59 Minuten, bis da kannst du alles gelassen sein. Es wird kommen, was Gott versprochen hat. Und erst dann um 12 Uhr nachts, um Mitternacht, alles Große passiert um Mitternacht. Lies die Bibel, um Mitternacht, Paulus und Silas, um Mitternacht, wenn es so aussieht, es geht absolut nichts mehr. Führt Gott seine Kinder raus aus Ägypten um Mitternacht. Gott offenbart sich immer um Mitternacht. Also wenn die Uhr, der Tag abgelaufen ist und der Teufel seine Wut ausgelassen hat und keinen Stoff mehr hat und sein Pulver verschossen hat, um Mitternacht passiert das Wunder. Also 1 Minute vor 12 oder 1 Sekunde vor 12 passiert das Wunder. Also wenn du wissen willst, möchtest, wann passieren Wunder in meinem Leben, 1 Sekunde vor 12. Also gerade beim letzten Atemzug dann holt der Herr seine Waffen aus dem Hinterhalt, seine Armee, seine himmlischen Heerscharen. Und die Engel, wenn die losbrausen und losgehen, die sind plötzlich da. Plötzlich, die Engel Gottes sind wie der Blitz. So schnell kann der Mensch gar nicht gucken, wie die Engel handeln. Und dann befiehlt er seinen Engeln, dich auf Händen zu tragen. Und im letzten Moment wirst du weggeschnappt und fliegst davon. Und stehst über die Dinge und guckst und sagst, oh, guck mal, wie wohl der Herr doch alles da unten gemacht hat. Und betrachtest die Dinge im Traum von oben. Immer wenn du in die Engpässe kommst, immer dann hilft Gott. Bis hierher, eben Ezer. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Kinder Gottes sind oft so vergesslich. Also mir hat diese Tage haben mir sehr gut getan. Ich habe so viel nachgedacht über mein Leben, über das, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich kann sagen, bis hierher, bis hierher. Gott hat, und ich habe etwas festgestellt, dass ich dir sagen möchte, ob du das glaubst oder nicht, ob mich du nachher lieb hast oder nicht. Ist mir auch egal, ob du noch wiederkommst oder nicht wiederkommst, ist mir auch egal. Ich diene Gott und nicht dir. Und ich möchte das verkündigen, was Gott sagt. Und ich habe eine Botschaft und kannst mir glauben oder nicht. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Und Gott hat mir diese Botschaft gegeben. Gott hat eine Schwäche für seine Kinder. Gott hat eine Schwäche für dich und mich. Gott wird schwach, wenn er mich sieht. Warum? Weil wir Gottes Lieblinge sind. Gott hat eine Schwäche für dich und mich. Nicht eine Stärke, eine Schwäche. Er sagt, nein, also den Johannes lasse ich nicht untergehen. Und selbst wenn ich es nicht verdient habe, denk an Jona, im letzten Moment greift Gott mit diesem großen Moby Dick ein. Mit dem großen Fisch und verschlingt den Mann und bringt ihn genau dort, wo er sein sollte. Gott hat eine Schwäche für seine Kinder. Und ich darf sagen, ob du das sagen kannst, ich wünschte, du könntest das sagen, ich bin Gottes Schwachpunkt. Bei mir wird er immer schwach. Bei mir verliert er seine ganzen Grundsätze. Denkt er nicht mehr an seine Grundsätze, dann lässt er Gnade vor Recht ergehen. Das ist Gott. Er hat eine Schwäche für dich und mich. Amen. Oh, dann interessieren ihn die ganzen Gesetze nicht des Alten Testamentes. Er sagt, gibt es noch nicht eine Hintertür? Wie könnte ich dem Kerl richtig helfen? Im letzten Moment, weil er eine Schwäche hat. Und er sucht einen Ausweg für dich. Und dann plant er für dich und handelt für dich. Und so weiter. Und weißt du, im Gesetz ist es ja immer so, wenn du Gesetz richtig verstehst, da schlupfst rein und da schlupfst raus. Und so, Gott versucht, wie kann ich ihm helfen? Abraham. Wie kann ich dem Abraham helfen? Gott hat eine Schwäche für Abraham gehabt. Gott hat eine Schwäche für Isaak gehabt. Gott hat eine Schwäche für Jakob gehabt. Da ist er ganz schwach geworden beim Jakob. Gott hat für seine Kinder, Gott hat für Israel eine Schwäche, eine furchtbare Schwäche. Da Völker gibt er für sie hin, heißt es mal in der Bibel. Ganze Nationen lässt er aufreiben. Und bisher sind alle Generationen zugrunde gegangen und alle Völker, alle Supermächte zugrunde gegangen, die sich an Israel vergriffen haben. Und auch Amerika wird zugrunde gehen, wenn das Land teilt. Es ist ja sein Land, also ich würde das Land nicht betreten. Also und wie die das jetzt machen, die wollen das Land teilen. Weißt du, Amerika geht zugrunde, nur weil es sich am Volk Gottes vergreift. Gott steht zu seinem Volk. Eine Schwäche für Israel. Puh, was willst du sagen? Ist Gott für uns, was du da uns vorgetragen hast? Wer kann gegen uns sein? Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Also Gott hat eine Schwäche für dich. Gottes Segen ist Gottes Schwachpunkt zu mir. Er tut so viel Gutes, obwohl ich das nicht verdient habe. Und es fängt damit an, der dir alle deine Sünden vergibt. Das ist ein Ergebnis des Segens. Eigentlich verdienen wir alle die Hölle. Wir verdienen die Verdammnis, wir verdienen Fluch, wir verdienen all das Negative, was in der Bibel drinsteht. Aber was macht Gott? Er vergibt uns alle Sünden. Der rechnet gar nicht an. Weißt du, auf einem einen Auge ist er blind und das andere Auge drückt er zu. Das macht Gott. Das ist der Schwachpunkt Gottes, den er mir gegenüber erweist. Und jetzt denke ich, jetzt wird er mich strafen. Da schmunzelt er, statt zu strafen. Die Liebe Gottes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen oder werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist der Schwachpunkt Gottes. Gott ist schwach geworden. Für dich und mich. Er tut alles und er heilt meine Gebrechen. Er krönt mich mit Gnade. Gestern habe ich gesagt, er sorgt dafür, dass meine Knochen nicht gebrochen werden. In wie viel Not hat uns der gnädige Gott geholfen? Und dann 1. Samuel 7, Vers 12. Und dann nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mispa und Shen und nannte ihn eben Ezer, Stein der Hilfe, und sprach: Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Bis hierher. Dein und mein Leben und unser Leben ist eine Baustelle. Jawohl, eine Baustelle ist es. Und da wird ein Meilenstein zum anderen zusammengefügt und unser Leben besteht nur noch aus Meilensteinen. Und Gott benutzt die Steine, womit er dein Leben aufbaut, nur Meilensteine. Jede Gebetserhörung ist ein Meilenstein. Jede Gebetserhörung ist ein Schlag dem Teufel, den Ungläubigen, den Antichristen, den Kommunisten, ein Schlag ins Gesicht. Guck mal, Gott ist für uns. Wenn du eine Gebetserhörung erlebst, das ist ein Zeichen, Gott hat mich nicht vergessen. Gott hat mich lieb. Wir haben nur gebetet zwischen Tür und Angel und kannst wieder schlucken. Und das geht permanent, wir müssen da gar nicht kompliziert sein. Jede kleine Gebetserhörung ist ein Beweis, Gott hat mich lieb, hört mich, kann mit ihm sprechen, hilft mir, trägt mich durch. Das sind Meilensteine. Und weißt du, was Meilensteine sind? Highlights, Höhepunkte. Sind Stationen des Lebens, sind Prüfungen, durch die du durch musst. Und selbst wenn du durch eine Prüfung durchfällst, manchmal denke ich, habe ich oft gedacht, ich bin auch ein paar Prüfungen durchgefallen. Und ich denke nur an einen Aufsatz. Ich habe einen Aufsatz in der Schule geschrieben und ich dachte, ich weiß Bescheid. Manchmal denkst du auch, du weißt Bescheid. Du kannst alles. Und ich schrieb und ich schrieb und ich schrieb und ich schrieb und ich schrieb. Sieh heute noch, wie ich schreibe. Ich dachte, ich weiß. Und dann kriege ich den Aufsatz zurück, weil ein halbes Heft voll geschrieben, und kriege den Aufsatz zurück, Thema verfehlt. Thema verfehlt. Sag, total daneben. Aber weißt du, was das ist? Ich habe daraus was gelernt, am Thema zu bleiben. Nicht irgendwie das, was du gerade so als Steckenpferd hast und als Hobby hast und Lieblingsthema hast und da schreiben. Da weißt du nämlich viel Bescheid in deinem Lieblingsthema. Aber an dem Thema, was Gott für dein Leben bestimmt hat. Und er will dir mehr Gutes tun als je zuvor. So, bleib am Thema, was Gott dir gegeben hat. Und bei diesem Thema einfach arbeiten, was dran ist. Was nicht dran ist, wir arbeiten immer am liebsten an Sachen, die gar nicht dran sind. Weil wir so ein Steckenpferd haben. Und weil wir uns da so gut auskennen, was nicht dran ist. Wir kennen uns immer in den Sachen gut aus, was nicht dran ist. Aber wir sollten die Sachen angreifen, was von Gott dran ist. Und an diesem Thema arbeiten, die er gestellt hat von vorne her, von vorne an. An diesem Thema. So, unser Leben besteht also aus Höhepunkten, Highlights. Und solche Steine, die wir dann setzen und sagen, bis hierher. Du solltest in deinem Leben so ein Kontobuchführung machen für die Segnungen Gottes. So ein Heft anlegen, Gott hat gesegnet. Und schläg dir so ein Heft, vielleicht würde es dir helfen, dankbarer zu sein. Und du würdest aufhören, undankbar zu werden. Und es würde dich abhalten, befreien von Undankbarkeit. Leg dir so ein Kontobuch an, wo du so ein Segenskonto anlegst. Hier hat Gott mir geholfen, da hat er mich durchgetragen, da war er für mich, da hat er mich nicht verlassen, da war die Herrlichkeit Gottes, da habe ich das erlebt. Und du wirst sehen, wenn du anfängst nachzudenken, plötzlich verstehst du so vieles. Dann weißt du, was Segen für dich wirklich ist. Und dann bewertest du dein Leben richtig. Und dann gibst du deinem Leben eine Note. Und ich möchte, dass du heute Morgen all dem, was du so erlebst von Gott und mit Gott, eine Note gibst. Denk über dein Leben nach. So irgendeine Situation, greif jetzt aus einer Situation raus. Und Gott sah an, egal was er machte. Und Gott sah an, und weißt du, was Gott sagte? Und wir sind ja Segenstage. Und das Ergebnis des Segens ist. Und Gott sah an, es werde Licht. Und Gott sagte, es ist sehr gut. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut. 6-mal in der Schöpfung sagt Gott immer wieder, es war sehr gut. Du solltest nicht nur, dass du bewertet wirst bei Gott, sondern ich möchte jetzt den Spieß umdrehen, Gott gegenüber. Und ich möchte, dass du Gott bewertest für das, was er in deinem Leben getan hat. Herr, es war sehr gut, dass wir nach Berlin gekommen sind. Es war sehr gut, dass ich dem Menschen begegnet bin. Es war sehr gut, dass du mich so und so geführt hast. Es war sehr gut, dass ich auf diesen Rat gehört habe. Es war sehr gut, dass du mir das rechtzeitig gezeigt hast, abzuspringen. Verstehst du? Und so weiter. Einfach bewerte dein Leben und gib Gott eine Note und sag Gott, was du da gemacht hast. War sehr gut. Deine Operation, sehr gut. Und ich habe auch gestern gesagt, wir verstehen auch vieles nicht, warum dies und jenes ist. Aber ich gebe Gott eine Note. Und ich bewerte Gott. Bitte. Große Klasse. Gottes Werke, Gottes Wege sind große Klasse. Und weißt du, jemand hat mir geschrieben, aus Tschernobyl war, da habe ich ein Traktat geschrieben über Tschernobyl und mich lustig gemacht über Gorbatschow und Russland und Sowjetunion und so weiter und so und dergleichen. Dann schrieb mir doch einer und sagt, Herr Matute, Sie machen aus jedem Ereignis, kleinem Ereignis, ein Drama. Eine Tragödie. Also, das war also was ich über Tschernobyl damals geschrieben habe und mich da ausgelassen habe. Aber wenn ich die Bibel lese, die Leute der Bibel haben aus jedem Klacks ein Drama, eine Tragödie gemacht. Guck mal, was war Tschernobyl? Die ganze Sowjetunion ist zusammengebrochen, nur wegen diesem Super-GAU und so weiter. Und wir dürfen aus den kleinen Ereignissen was Großes machen. Der Teufel bauscht Kleinigkeiten auf, der macht aus Mücken Elefanten. Und ich mache auch aus kleinen Segensstückchen, Brocken und Krümeln, da bausche ich auch auf und sage, mein Gott, der hat was Großes gemacht. Es war kein Toter auferstanden, aber die kommen noch. Und so weiter. Aber Gott hat was Großes getan und ich will den Herrn preisen und ihm danken mein Leben lang. Ich bausche Gottes Taten auf. Die Bibel sagt, was die Könige beratschlagen, das soll man behalten. Aber die Taten Gottes soll man vom Dach pfeifen. Das heißt also, bausch auf und fühl dich frei, bausch Gottes Segnungen auf. Das war großartig, auch wenn es nur 10 Euro waren. Das war gewaltig. Das war super. Das war klasse. Was Gott macht. Gib Gott eine Note für das, was er getan hat, in kleinen Dingen. Und wenn du Gott anfängst, in kleinen Dingen zu bewerten, bewerte Gott. Gott will bewertet werden. Es war gut. Nur als er den Menschen gemacht hat, da stand Gott und sagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Der Mensch ist nicht gut. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Und das ist da, wo Gott noch Hand anlegen musste, weil noch etwas fehlt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Bei den Tieren, überall hat es geklappt, aber bei den Menschen hat es nicht geklappt. Und dann macht Gott etwas ganz total Neues, weil es nicht gut war. Und Gott wird eingreifen, aus dem Hinterhalt handeln, Gott wird nochmals auf die Erde kommen müssen und Gott wird etwas eigenhändig schaffen müssen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das Gott in der Schöpfung geschaffen hat. Alles andere hat er nicht geschaffen. Alles andere ist aus der Erde hervorgekommen. Die ganze Schöpfung, was wir haben, es ist keine Schöpfung. Eigentlich, Gott sprach, es werde, es werde, es werde und es ward. Nur der Mensch ist ein eigenhändiges Werk Gottes. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Und Gott muss runterkommen und nochmal was machen, weil es nicht gut war. Nicht gut war. Der Mensch war nicht gut. Und dann sagt der Adam, ich muss dich operieren. Und er operiert den Adam, nimmt da so eine Rippe raus und macht eine Eva draus. Und so ist. Und weißt du, und genau das ist, weißt du, wenn du Gott eine Note gibst und sagst, Herr, das war nicht gut, das war nicht in Ordnung. Ich kann das nicht als Segen Gottes akzeptieren. Und es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich nicht als Segen Gottes akzeptieren kann. Und ich sage, Gott, ich gebe dir nicht die Note sehr gut, sondern eine Note nicht gut. Und ich bin auch so frei, dass ich Gott eine Note gebe, nicht gut. Und weißt du was, dafür habe ich auch Bibelbelege oder biblische Belege. Was macht Gott mit missratenen Gotteskindern? Prophet Jeremia hat ein wunderbares Bild, er geht zum Töpfer und lerne ein Gleichnis. Und dann, weißt du, wenn der Töpfer ein Gefäß formt und es missdreht unter seine Hände, dann schmeißt er wieder auf den Haufen, knetet wieder ganz neu durch und macht ein neues Gefäß. Neue Berechnung, wie beim Navigator. Es wird neu berechnet. Und Gott macht was Neues wieder draus und so weiter. Und Gott fängt von vorne an und Gott gibt dich die Mühe, weil du ja ein Liebling Gottes bist. Du bist Gottes Schwachstelle. Als Mensch. Und du kannst zum Herrn sagen, Herr, das ist nicht gut. Also, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Das ist der Moment, wo du Gott sogar korrigieren solltest. Das ist natürlich rotes Tuch für fromme Pietisten, Pfingstler, Charismatiker, die fallen bald in Ohnmacht, wenn sie das hören. Aber Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und du solltest zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich habe gearbeitet, ich habe gebetet, ich habe gekämpft, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe Zehnten gegeben, ich habe geopfert, ich habe gefastet, ich habe alles getan und dabei ist nichts rausgekommen. Nicht gut. Und dann sagt der Herr, fahr raus auf die Mitte vom See und wirf dort dein Netz aus. Natürlich, wenn du Gott korrigierst, ich warne dich, wenn du mit Gott handelst, wenn du mit Gott schacherst, wie die Juden das machen, schachern, wie Abraham und Sodom und Gomorra und Lot da drin. Wenn du mit Gott schacherst, bitte sei vorsichtig, dann sagt er dir aber auch seine Meinung, dass du die Welt nicht verstehst. Fahr hinaus zur Mitte des Sees, wo also am Mittag, wo überhaupt keine Fische unterwegs sind, und wirf dein Netz aus. Also, wenn du das Gott vorhältst, Gott, warum? Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann sagt er, tu das auch. Und wenn du dann bereit bist, das Verrückte zu tun, dann wird er dich auch einen verrückten Segen geben. Ein voll gerüttelt und geschüttelt Maß. Dass du sogar die Kollegen rüberrufen musst, kommen sie schnell rüber und helfen sie mir, die kriegen die Leute nicht mehr unter. Die Fische nicht mehr unter. So viel Fische hat Petrus in seinem ganzen Leben nicht gefangen, als da, als er auf die Stimme des Herrn horchte. Das ist das Ergebnis des Segens. Das ist das Ergebnis eines gesegneten Kindes Gottes, denn wir sind Kinder Gottes, Geschwister, und lasst uns ganz ehrlich sein, als Kinder Gottes, wir dürfen mit unserem Vater im Himmel sprechen wie Kind und Vater. Wir haben ein Kind-Vater-Verhältnis. Das haben die meisten Leute nicht. Sie haben ein gestörtes Kind-Vater-Verhältnis oder Sohn-Vater-Verhältnis, Tochter-Vater-Verhältnis. Und liebe Gott, Herrgott. Für mich ist Gott nicht Herrgott, er ist mein Daddy, mein Vater. Wir sind ein Fleisch und ein Geist. Wer dem Herrn anhängt, der ist ein Fleisch mit dem Herrn. Wer den Herrn liebt, der ist ein Fleisch mit Gott. Verstehst du diese Geheimnisse, das Geheimnis des tieferen Segens? Bewirte also dein Leben, gib eine Note und sag, Herr, das ist gut gewesen, wunderbar. Also jetzt verstehe ich die Welt wieder besser. Wieder Köcher voll, das Schiff voll mit Fische. Und so weiter. Da singt ja schon fast. Also Herr, genau das ist es, was ich wollte. Du sollst genau das haben, was du wolltest. Ist ja natürlich ein langer Weg bis dorthin, aber okay. Ich bestimme, was für mich Segen ist und was nicht. Und zwar, indem ich danke oder nicht danke. Indem ich danke sage für jeden Augenblick und ich sage, Herr, danke, das ist sehr gut. Das ist noch nicht gut. Es ist schon besser, aber noch nicht sehr gut. Also bewerte dein Leben. Eben Ezer ist ein Siegestein gewesen, die Philister sind besiegt worden, Israel hatte Ruhe gehabt, die sind seitdem nicht mehr ausgebrochen, die konnten in Frieden und Ruhe leben. Aber jetzt hier, wo sie diesen Stein gesetzt haben, eben Ezer, beginnt eine neue Phase, ein neuer Abschnitt im Leben der Kinder Israels. Geh ein Stückchen weiter, 2. Mose 13, kannst aufschlagen, bleib ein paar Sekunden dort. 2. Mose 13, Vers 20 und 22 bis 22, da heißt es, nachdem die Israeliten von Sukkot aufgebrochen waren, lagerten sie bei Etam am Rande der Wüste. Das ist so, wie unser Leben manchmal aussieht. Ergebnis des Segens. Sie sind aufgebrochen aus Ägypten, 10 Plagen sind über Ägypten gekommen, im Land Gosen war ein großer Unterschied, die hatten da keine Finsternis und keine Heuschrecken und so weiter und kein Hagel und so weiter. Die sind jetzt aufgebrochen und du gehorchst dem Herrn, du vertraust dem Herrn, du folgst dem Herrn und du tust alles, was der Herr sagt. Sie haben das Tor beschmiert mit Blut des Lammes und haben das Lamm aufgegessen. Sie haben alles getan, was der Herr sagte, und was passiert? Sie kamen nach Sukkot und lagerten sich bei Etam am Rande der Wüste. Und das ist, wo wir manchmal landen, am Rande der Wüste. Halleluja. Freis dem Herrn. Verstehst du nicht? Weißt du, sie kamen bis Etam. Weißt du, was Etam übersetzt heißt vom aramäischen Hebräischen? Es heißt der Ort der Raubtiere. Etam ist der Ort der Raubtiere. Oder Höhle der wilden Tiere. Es ist eine Festung, ein Fels gewesen und eine Schlucht gewesen. War der Grenzort Ägyptens, grenzt an der Wüste. Das ist Etam. Am Rande der Wüste, dort kamen sie an. Gott hat sie rausgeführt und da kommen sie am Ort der Raubtiere, der Löwen oder welche Biester auch immer sein mögen. Sie sind jetzt eingekeilt. Ich will euch sagen, ich bin Diener dem Heiland schon über 40 Jahre, vertraue dem Herrn Jesus über 40 Jahre und ich muss eines sagen, mein Gott hat mich noch nie enttäuscht. Ich habe ihn öfters enttäuscht, aber er mich nicht. Manchmal habe ich Gott nicht verstanden, das war die Ursache. Manchmal habe ich nicht kapiert. Manchmal hat man mich nicht richtig belehrt. Weißt du, mich hat man als junger Christ Dummheiten gelehrt. Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wird alles wunderbar. Das ist der größte Blödsinn, der da verzapft wird von manchen Evangelisten. In dem Augenblick, wo ich anfing zu glauben, begannen meine Kämpfe. Begann meine Anfechtung. Vorher hatte ich gar keine Anfechtungen. Vorher hatte ich keine Versuchungen. Vorher wusste ich nicht einmal, was Versuchung ist. Aber in dem Moment, wo ich Ja zu Jesus sagte, ich dachte, die Hölle ist ausgebrochen. Der Teufel ist los. Ich bin in Etham gelandet, beim Ort der wilden Tiere. Sie sind aus Ägypten ausgezogen und sie landeten in der Wüste. Ich habe gedacht, Mensch, ist das wirklich wahr? Nach 3-4 Wochen kam der Geist der Ernüchterung in mir. Ich habe gedacht, ist das wirklich Christenleben? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Der hat doch gesagt, glaub an Jesus Christus und es wird alles wunderbar. Aber es kriegt prügeldick. Kollegen lachen mich aus. Alles Strohfeuer, was bei dir ist. Ich habe die Welt nicht verstanden. Keiner glaubt das, was ich glaube. Keiner will das haben, was ich habe. Ich habe die größten Probleme gehabt. Also wirklich Anfechtungen. Und die haben so gespottet. Weißt du, die haben mich so verlacht wegen meinem Glauben. Ich bin in Etham gelandet, am Ort der wilden Tiere. Und das ist, wenn Gott dich aus Ägypten rausführst, wenn du dich ernst bekehrst, eine ganze Sache mit dem Heiland machst und noch erzählst, das habe ich beim Heiland erlebt, lachen die dich aus. Und Israel kam nach Etham. Und weißt du, Etham war der Ort, da waren links und rechts große Berge und dann die Wüste nachher. Dann hinter ihnen der Pharao mit seiner Armee, die sehen diese große Staubwolke und vor ihnen das Meer. Das ist Etham. Geht nichts. Das ist der Punkt, wo du hinkommst, wenn du Gott vertraust. Es geht nichts mehr. Gestern haben wir das auch ein Stichwort von Gott bekommen. Die Einsame, die bekommt ein Heim. Die Einsame. Wenn du einsam bist, wenn du einsam geworden bist, wenn dich alle verlassen haben, dann ist Gott ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. So, aber zuerst kann Gott dir nicht helfen, solange du noch irgendeinen Helfer hast, noch irgendeinen Freund hast, noch irgendeine Beziehung hast, noch einen Bekannten beim Senat hast oder in der Regierung hast, vergiss es, kann Gott dir nicht helfen. Erst wenn du einsam geworden bist und sagst nur noch, ich habe nur noch den Herrn. Etham ist der Ort, wo nichts mehr läuft. Bist du schon so weit gekommen, wo nichts mehr läuft? Etham, Pharao hinter dir, Berge links und rechts und die Wüste, vor dir das Meer. Eingekeilt von allen Seiten. Schöne Aussicht, Kind Gottes. Schöne Aussicht. Starker Aufbruch, was? Da stehst du jetzt da und da guckst. Ein schöner Ausgang. Also ausgezogen mit Freuden, Halleluja. Die Geschenke dabei von den Ägyptern und alles vollgepackt. Mit Kind und Kegel. Soll ich dir was sagen? Ich war gut in der Physik. Es war einer meiner Lieblingsfächer, unter anderem. In der Physik, da habe ich eines gelernt, je mehr eine Sache eingekeilt ist, je mehr das verdichtet ist, je enger alles wird, dann, wenn der Schuss losgeht, dann fliegt es umso weiter. Also je mehr du eingekeilt bist, je weniger es läuft, je weniger es passiert, also je dichter die Sache wird, und dann, wenn das Pulver gezündet wird, wenn die Kraft des Heiligen Geistes kommt, geht der Schuss ganz weit nach vorne. Und bisher ist, und die Israeliten sind ziemlich weit gekommen dann. Gott hat ein Wunder getan, aber du siehst auch, dann passiert dieses Wunder, als sie ins Rote Meer einziehen, die Ägypter folgen ihnen nach und du glaubst einmal, guck mal, das, was ich kann, können die Ungläubigen auch und die machen genau das Gleiche. Kriegst du große Probleme, wenn du dann Esoteriker, Nuage-Leute siehst, Reiki-Leute siehst und was weiß ich, welche Leute noch siehst. Die machen ja genau das Gleiche, was ich mache, was die Pfingstler machen, was die Gesegneten Gottes machen. Die machen ja genau positives Denken, die denken auch ja positiv die ganze Zeit. Die Weltmenschen, die Manager. Und die trimmen sich hoch und motivieren sich und so weiter. Die machen genau das Gleiche, was die Gläubigen auch machen. Die gehen auch eine Weile. Aber das geht eine Weile gut. Aber dann plötzlich, der, wo vorne war, steht hinter den Israeliten, vor den Ägyptern. Und plötzlich merken die Räder brechen auseinander. Plötzlich merken die, es läuft nichts mehr so. Weißt du, und deshalb sei nicht entmutigt, wenn den Weltmenschen eine ganze Weile wunderbar geht. Und sie sogar hinter dir schneller sind, als du selbst bist. Dass sie sogar dich fast überholen. Aber warte, die Stunde Gottes, bis Gott handelt, bis das passiert. Und wenn das passiert, dann brechen ihnen alle Räder ab. Die Segnung Gottes ist, dass es nicht nur bei dir wunderbar klappt. Weißt du, der Herr streitet für dich, aber er streitet auch für die und gegen die Ägypter. Ich habe euch gestern erzählt, es ist gefährlich, sich mit gesegneten Menschen anzulegen. Es ist gefährlich, sich mit gesegneten Menschen Gottes anzulegen. Ich habe euch die Geschichte erzählt, für die, die nicht da waren, horcht es auf die CD an, aber ich mache das ganz kurz. Unser Vermieter, wo wir mal in Miete waren, in Stuttgart, der hat uns die Kaution von fast 4.000 Mark damals nicht ausgezahlt, weil nur ein kleiner Kratzer an der Tür war. und hat das ganze Geld also einbehalten. Weißt du, du bist schon frustriert, wenn du was erwartest. Und wir haben dann in der neuen Wohnung, wo wir dann eingezogen sind, eine Küche gekauft, Teppichboden bestellt und alles in dem Glauben, ich krieg meine Kaution zurück und wir können alles bezahlen. Und wir haben das nicht bezahlen können. Dann gingen wir zur Bank, meine Frau ist zur Bank gegangen und ich sagte, was wollen Sie, sind ja nicht kreditwürdig. Als Prediger, wir haben keine Millionen verdient und wir sind ja nicht kreditwürdig, nichts gekriegt. Und weißt du, wir haben dann zu Gott geschrien, wir haben zu Gott gerufen. Und ich bin eigentlich selbst in meinem geistlichen Leben in eine Krise hineingeraten. Ich habe gesagt, ich kann auch nicht beten, ich verstehe Gott nicht. Warum lässt Gott das alles zu? Weißt du, dieses Etam, Ort der wilden Tiere, deine Kaution, diese paar tausend Mark, was du da hast, erspart, was du gerechnet hast, dass du es kriegst und dass du das einsetzen kannst, deine ganzen Hoffnungen, deine ganzen Träume, alles futsch. Und das war auch futsch. Wir haben gebetet und ich habe gesagt, also ich pfeife drauf. Ich habe zwar vom Sieg gepredigt, aber irgendwo kam ich mir dann als ein Heuchler vor. Ich sage es euch, wie es ist. Du kommst nach Etam, Ort mit wunderbarer Aussicht, Berge, Meer vor dir, hinter dir die Ägypter. Halleluja. Das ist, wie Gott mit dir weiter handelt und weitergeht. Standen wir da. Dann kriegen wir einen Brief von unserem ehemaligen Bibelschullehrer aus Barbados, Westindien. Und er schreibt, liebe Heidi, lieber Johannes, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Heilige Geist hat uns gezeigt, 15.000 Kilometer weit weg, ich muss für euch beten und fasten. Oder wir mussten, und sie haben für uns gebetet und gefasst. Und zwar exakt in der Zeit, wo wir nicht gebetet haben und wo wir einfach gesagt haben, wir können es nicht. Weißt du, Gott beauftragt andere Leute, die für dich beten und für dich arbeiten. 15.000 Kilometer weg. Für Gott gibt es Distanz, also Raum und Zeit ist für ihn kein Problem. In der gleichen Zeit, wir kamen aus der Krise raus, dank sei Gott und seiner Hilfe. Da kommt meine Schwägerin und irgendwie kommt sie zu uns. Sonst, sie wohnt in Stuttgart, aber sonst hatten wir keinen großen Bezug so. Er war ja angestellt bei der katholischen Kirche und wir waren Freikirche und so, wir hatten keine große Beziehung so. Wir waren verwandt, aber nicht mehr auch und nicht weniger. Und dann kommt sie und dann fragt, wie geht's euch? Ihr seid so traurig und da stimmt was nicht mit euch. Also irgendwas fehlt nicht. Habt ihr finanzielle Nöte? Verstehst du, wir haben ja niemand unsere Not gesagt, nur Gott im Himmel. Gott kannte unsere Not. Habt ihr finanzielle Nöte? Und so. Und dann haben wir gesagt, was passiert ist, dass wir betrogen worden sind wegen dieser Kaution. Dann sagt er, guck mal, für uns, als Beamter und Oberinspektor, da verdient er genug, ist kein Problem, gibt uns das Geld. Und weißt du, und weißt, was das Schöne dabei war? An dem Abend bekehrt sich meine Schwägerin und mein Schwager. Ich führe einen Film vor von Billy Graham und dann kommen sie nach vorne und geben ihr Leben Jesus. Aber zuerst einmal müssen wir unsere Not eingestehen. Zuerst müssen sie an unserer Not beteiligt werden. Zuerst müssen uns diese Leute, die, ja, ihr könnt immer Hallelujas schreien, ihr könnt immer, weil ihr immer gesund seid und euch alles gut geht und so weiter, ihr könnt, aber dass es uns auch nicht gut geht, das kapieren Weltmenschen nicht, die verstehen nicht, dass es uns auch mal übel geht, dass wir auch in Etam sind und nichts läuft. Okay, die Sache ist vorbei, sie haben uns geholfen, wir sind aus der Krise rausgekommen, dank der Hilfe Gottes, sie haben uns ein Darlehen gegeben, dass wir das zurückzahlen konnten, die Bank konnte uns das nicht geben. Was dann passiert, in diesem Jahr noch, ein Glatteis auf der Brücke, Neckarbrücke in Bad Cannstatt, da fährt dieser Hausbesitzer, der uns so reingelegt hat, fährt mit seinem Auto über die Brücke, das Glatteis fährt übers Gelände, ertrinkt. Weißt du, Gott sendet seine Engel, die werden für uns streiten, und zwar ganz anders, als du denkst. Und Gott macht eine ganze Sache, wenn Gott einen Engel für dich einsetzt, und deshalb, er wird seine Engel als Feuerflammen machen und sind Diener für die Auserwählten Gottes. Du verstehst es nicht, aber es mag vielleicht schwierig sein zu verstehen. Ich nehme eine biblische Geschichte, wir haben Bibel pur erlebt. Ich glaube nicht nur an der Bibel, sondern wir haben die Bibel pur erlebt. Und das war wie beim Petrus. Petrus wurde aus dem Gefängnis rausgeholt. Der Engel befreit ihn aus dem Gefängnis und sagt, Petrus, auf Wiedersehen, jetzt geh zu deinen Lieben. Und derselbe Engel, der Petrus aus dem Gefängnis rausführte, ging zum Herodes und machte einen Hausbesuch bei ihm. Und da feiert er seinen großen Geburtstag, seinen großen Tag, seinen Galanz und Gloria. Und dieser Engel schlägt ihn und platzt sein Bauch, verfault und stinkt wie eine Sau. Kein Mensch konnte aushalten diesen Gestank in seiner Umgebung. So hat er gestunken. Weißt du, das ist, wie Gott arbeitet. Gott kämpft für die Seinen auf der einen Seite und Gott streitet gegen die, die Gottes Gebote übertreten und die dir Schaden zufügen wollten. Und so war es auch mit Israel. Plötzlich dreht sich der Wind und kommen aus einer ganz anderen Richtung. Die Räder fallen ab und die bleiben alle und die kommen überhaupt nicht mehr vorwärts. Einer stolpert über den anderen und zerbricht. Warte ab, bis Gottes Stunde kommt. Etam. Also wenn die lieben Geschwister dort gewusst hätten, liebe Israeliten gewusst hätten, was noch vor ihnen liegt, noch 40 Jahre Wüste, noch 40 Jahre, da hätten sie sich überlegt, gehen wir mit oder nicht. Da gab es nämlich viele, die mitgelaufen sind, das ganze Pöbelvolk, die sind alle mitgelaufen, die wollten alle dabei sein bei dem Sieg und Segen und so weiter. Aber dann, was jetzt nachher kam, es kam prügeldick und es hat sich immer mehr herauskristallisiert, wer noch echt war, wer noch wahrhaftig war, wer noch mit Gott ging. Wenn sie gewusst hätten, welche unüberwindliche Hindernis noch vor ihnen steht. Kein Wasser, kein Schatten, keine Versorgung. Und so, da waren die 10 Plagen Wunder noch und wirklich, wirklich Schlaraffenland. Und dann kam die Wolkensäule und die begleitete sie 40 Jahre. Und das ist der Segen Gottes, dass Gott uns den Rest unseres Lebens begleitet. Nachdem wir Etam überstanden haben und überlebt haben, nach dieser großen Krise, wo Satan uns mit Fäusten schlägt, wo der Pharao uns fix und fertig machen möchte, wenn wir das überlebt haben, dann kommt die Wolkensäule und die begleitet uns für den Rest, solange wir durch die Wüste durch müssen. Und solange wir Pilger sind, solange wir unterwegs sind. So lang geht die Herrlichkeit Gottes mit uns. Das ist das Ergebnis des Segens. Eben Ezer. Er ist nicht fertig nur beim Auszug. Weißt du, Gott arbeitet nicht nur für unsere Erlösung. Und Geschwister, lass uns nicht begnügen nur mit unserer Erlösung. Mir sind meine Sünden vergeben. Das ist zu wenig und zu billig. In 5 Minuten hast du Sündenvergebung. Und was ist der Rest deines Lebens dann? Dann heißt es, der dich mit Gnade und Erbarmen krönt. Der dich erhöht, der dich mit den Ehren bringt, der dich mehrt, der dich multipliziert. Weißt du, Gott sorgt nicht nur, dass du gerettet wirst, sondern er sorgt, dass du im gelobten Land in Hülle und Fülle bist. Dass du ausgesorgt hast für den Rest deines Lebens. Er sorgt nicht nur für deine Überfahrt, sondern auch für deinen Aufenthalt im gelobten Land. Das ist, was Gott sorgt. Dass du dort eine Wohnung findest, dass du Land bekommst, Häuser, die du nicht gebaut hast, Weinberge, die du nicht gepflanzt hast und so weiter. Und dass du ernten kannst ohne aufhören. Dafür sorgt Gott. Das ist der Segen, das Ergebnis des Segens. Also nicht nur rausgeholt. Ich glaube nicht nur an die Erlösung, ich glaube auch an die Vollendung. Auch die Vollendung ist ein ganz wichtiger Teil der Erlösung des Volkes Gottes. Die Vollendung, das Ziel zu erreichen. Halleluja, das Ziel zu erreichen. Gott bahnt seinen Kindern nicht nur den Weg, sondern er geht vor ihnen her, führt sie rein und dann sorgt er für Regen, Früh- und Spätregen. Gott hat uns rausgeführt, hat die Israeliten rausgeführt und so weiter und hat ihnen geholfen. Und jetzt zurück zu meinem Samuel, 1. Samuel 7, Vers 10. Und Samuel hat Brandopfer gebracht und preist Gott und so weiter, weil er gegen die Philister streiten muss und er jammert nicht. Er jammert nicht und sagt, guck mal, was die Philister jetzt alles antun. Du sollst im Segen leben und zwar permanent. Und du sollst nicht auf die Probleme schauen, sondern auf den Segen Gottes schauen. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Der Segen Gottes baut dir Kinder Häuser. Auf das Volk Gottes. Also auf den Segen schauen. Bevor der Samuel in den Krieg zog und in den Kampf zog gegen die Philister, hatte Gott ein Brandopfer gebracht. Hat Gott noch gelobt und gepriesen. Preise Gott, bevor du in die Schlacht ziehst. 1. Samuel 7 brachte und so weiter. Brandopfer. Und während er das Brandopfer brachte, da hat der Herr auch was getan. Denn du, was für Gott tust, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung, zu seinem Lobpreis und zu seiner Größe, wo du Gott aufbaust, Brandopfer bringst, dann hat der Herr hier, sage und schreibe, aber der Herr ließ donnern, einen großen Donnern über Philister desselben Tages und das schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Der Herr lässt donnern, wenn du dein Brandopfer bringst. Wenn du dein Brandopfer bringst, lässt der Herr donnern und die Philister kriegen Angst und rennen und niemand jagt sie. Und du kannst dann einen Sieg erringen. Und da zogen die Männer Israels aus von Mispa und jagten die Philister und schlugen sie bis nach Betkar. Gott ließ einen großen Donner kommen. Gott lässt donnern. Gott arbeitet immer mit Fortsetzung. Gott arbeitet immer mit Fortsetzung. Gott arbeitet immer, indem die Sache weitergeht. Du preist Gott, du gibst Gott die Ehre. Und eines haben wir auch hier gemacht und gelernt in all den Jahren, wo ich Gott diene, Gott die Ehre. Und wir haben uns mal unterwegs unterhalten, meine Frau und ich, und haben gefragt, warum segnet Gott mich? Was habe ich verbrochen, dass Gott mich segnet? Was habe ich getan, dass Gott mich segnet? Und ich habe in meinem Leben einen Grundsatz gehabt, ich gebe Gott die Ehre. Ich habe Gott auf der Straße bekannt als junger Prediger, habe mich nicht geschämt seiner Worte, habe mich auslachen, verspotten lassen, Gott geehrt. Und weil ich Gott geehrt habe, ehrt Gott auch mich fortlaufend. Und einmal Gott ehren, da erntest du 40 Jahre. Einmal gesät, 40 Jahre ernten. Und das ist, was ich erlebt habe. Ich habe Gott geehrt. Einfach Gott die Ehre gegeben. Nicht den Menschen die Ehre gegeben, sondern Gott die Ehre gegeben. Gott gepriesen. Und das ist das Geheimnis. Wenn du Gott nicht ehrst, gibt Gott dich dahin. Aber wenn du Gott ehrst, kriegst du noch mehr Ehre. Und zwar Gottes Ehre. Und Gottes Ehre ist mehr wert als alles andere. Gott arbeitet also mit Fortsetzung. Er hält uns, er hält zu dir. Er schickt seinen Engel zu dir, wenn es nicht mehr geht, wenn dich niemand mehr erreicht, wenn dir niemand mehr beikommt, schickt er seinen Engel. Denk an Etam, wo diese wilden Tiere sind. Philister dort, beim Samuel, preist Gott und sagt, danke Herr, also mir ist egal, was die Philister machen, selbst wenn sie uns abschlachten, ich preise dich trotzdem. Ich ehre dich. Und während er so Gott lobt und pries, noch am selben Tag ließ Gott donnern. Das reicht schon, muss noch kein Blitz kommen. Von Paulus haben wir bei der Überfahrt, Apostelgeschichte 28, da schickt Gott einen Engel zu ihm hin und heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir, hat er dann gesagt, und das war die Wende in seinem Leben. Der Engel Gottes bringt immer Wende, den Wendepunkt in deinem Leben. Dein Schicksal wird gewendet durch die Engel Gottes. Denn vom Hinterhalt her verschafft Gott dir Hilfe. Vom Hinterhalt. Gott verschafft immer vom Hinterhalt. Nicht von vorne. Glaub nicht, dass Gott vor dir geht und streitet und so weiter. Nein, 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 das musst du machen. Du musst die Fahne hochhalten, bist so fähnerig, gehst vorne an. Und der Herr zieht mit seiner ganzen Macht. Und weißt du, was Hinterhalt ist? Der hat dort schon vor 100 Jahren was versteckt und da hat er vor 50 Jahren was versteckt und dort hat er was vor 25 Jahren versteckt. Und da im Gebüsch hat er auch noch im Graben welche liegen, die nur warten auf Tag und Stunde. Wenn die Offenbarung liest, das sind Engel bestimmt auf Tag und Stunde, die dann nur, wenn der Herr so macht, und dann das Ding platzt. Und dann werden die Engel aktiv, plötzlich stehen sie da, und der Teufel zittert. Die Hölle zittert, die Gottlosen zittert, der Antichrist zittert. Gott hat schon überall seine Leute platziert. Ich habe 7000, hat Gott zum Elia gesagt, die ihre Knie nicht gebeugt hat. Gott arbeitet immer mit Hinterhalt, Leute. Auch für dich ganz persönlich. Gott hat überall schon um dich herum so viele Engel platziert. In dem Moment, wo es nichts mehr läuft, plötzlich steht der Engel und klopft dir auf die Schulter. Beruhige dich, sei still. Reg dich nicht so auf. Halt den Mund. Red nicht so viel. Und vielleicht hält dir sogar den Mund noch zu, weil du immer noch schnatterst. Viele Gotteskinder, die schnattern viel zu viel, die sollen viel mehr den Mund halten. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Aber Gotteskinder, anstelle von Herr Doktor oder Frau Meier, Gott segne Frau Meier, oder Herr Huber und so weiter, die rennen kreuz und quer, rufen die halbe Welt an, rufen alle Superstars an und alle Spezialisten, anstatt still zu sein und zu warten, was Gott tut. Du bist in Etam gelandet. Einen Platz, vor dir das Meer, links und rechts die Berge, hinter dir die Ägypter. Für dich gibt es nur einen Ausweg nach oben. Und da hast du der blaue Himmel. Und die Sonne scheint und alle sind happy. Halleluja. Das ist dein Ausweg. Etam. Heute Nacht war der Engel. Da kommt der Engel Gottes plötzlich da und plötzlich steht der Herr da. Und plötzlich streitet er. Kommt aus dem Versteck heraus, aus diesem Rückhalt, aus der Reserve. Plötzlich ist da, schneller als du denkst. Und wenn die Engel mal laufen, sind blitzschnell, da ist Donner noch gar nichts. Und beim Donner ist immer so, wenn es donnert, dann kannst du zählen, dann weißt du, wie weit der Blitz war, mal geteilt durch 7. Und dann kannst du aussagen, wie weit der Blitz war, wo der Blitz passiert ist oder eingeschlagen hat. Schon allein das Wetter, der Mensch ist beim Wetter machtlos. Wie viel mehr, wenn Gott seine Macht walten lässt, die Naturgewalten und so weiter, wenn er aus dem Hintergrund kommt. Unsere Augen werden oft gehalten für die Herrlichkeit Gottes, wir blicken das gar nicht so. Aber der Herr sagt, ich will für euch streiten und ihr sollt stille sein. Reich Gottes, wo ist das Reich Gottes? Denkt drüber kurz nach. Und das ist der Segen, das Reich Gottes ist nicht irgendwo, sondern das Reich Gottes ist in dir drin. Inwendig in euch. Gottes Segen ist das Reich Gottes. Also die Ergebnisse des Segens Gottes, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In meinem Leben habe ich mal eine Krise gehabt und ich habe immer eine Krise gehabt. Meine Krisen waren Gotteskrisen letztendlich irgendwo. Alle meine Krisen waren Gotteskrisen, weil ich Gott nicht richtig verstanden habe. Und weil ich falsch gelehrt worden bin. Oder mir was vorenthalten wurde. Weißt du, wenn da irgendwo nur ein Bindeglied fehlt in deinem Glauben, in deinem Verstehen um was Wort Gottes, da klappt alles nichts. Wenn irgendwo was, nur ein kleines Stückchen fehlt. Ich habe gedacht immer, Gott ist gut und Gott muss immer gut zu einem sein und Gott muss immer lieb zu einem sein und Gott muss immer nett zu einem sein. Und ich habe Gott gedient, habe halb Jugoslawien bereist, war sogar im Gefängnis in Jugoslawien, weil ich nicht Tito die Ehre gab, sondern Gott die Ehre gab. Nur ein paar Stunden, dann bin ich abgeschoben worden von der Stadt und musste die Stadt verlassen und so weiter. Und habe Gott gedient und komme bei Innsbruck und was habe ich? Totalschaden. Meine Bremsen versagen und ich fahre voll auf einen Mercedes und habe noch, das war das Verrückte, noch vorne so ein Plakat gehabt, Jesus ist Sieger. Als der Kofferraum aufsprang, das Plakat, Jesus ist Sieger. Die Leute haben Vogel mir gezeigt, war bedient. Verstehst du, ich habe Gott gedient und mir passiert so ein Missgeschick und so ein Fehler. Und so eine Schande, würde ich fast sagen, stand da. Muss mal gucken, wie man nach Hause kommt. Mit Not und Mühe sind wir dann irgendwie noch nach Hause gekommen, geflickt die Sachen und repariert die Sachen. Ich sage, Gott, ich weiß gar nicht. Guck mal, ich diene dir und mir passiert sowas. Kennst du sowas, Etam? Oh. Und ich habe gedacht, ich kann gar nicht glauben, was da drin steht. Weißt du, dann siehst du alles in Frage, machst alles Fragezeichen, 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 Fragezeichen. In dieser Zeit bestand mein halbes Leben, ich war damals noch Student auf der Bibelschule, nur noch Fragezeichen alles. Bis Gott dann die Fragezeichen in die Länge gezogen hat und Ausrufezeichen draus gemacht hat. Und weißt du, wie Gott mit mir gearbeitet hat? Ich wollte nicht glauben, dass Hiob in die Bibel hineingehört. Ich habe gedacht, Hiob passt nicht in der Bibel. Im gesamten Kontext, ich habe diskutiert mit den Leuten, Hiob ist bibelfremd. Martin Luther wollte schon den Hiob und den Jakobus draußen haben. Und ich habe gedacht, Hiob, also mit Hiob soll man sich nicht beschäftigen. Wir haben genug Leiden, genug Probleme in dieser Welt. Wir sollten das Positive sehen. Und irgendwie, ich bete, habe gesagt, oh Gott, ich weiß, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus, dich abzulehnen. Ich halte es nicht mehr aus, dir Nein zu sagen. Oder, weißt du, ich habe so getan. Du kannst nicht Atheist sein, wenn du Atheist sein möchtest. Weißt du, ein Atheist in 10.000 Meter Höhe, wenn das Flugzeug in Turbulenzen kommt, dann beten sie alle. So, und ich habe versucht, Gott so weit wie möglich von mir wegzuhalten. Und dann gehe ich so in mein Zimmer auf und ab. Ich habe den Herrn lieb, aber ich bin enttäuscht. Und dann kriege ich ein Bibelwort. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Dann nehme ich Konkordanz und gucke, wo es geschrieben steht, verflixt nochmal, beim Hiob. Beim Hiob. Beim Hiob. Mann, aber der Mann muss doch recht gehabt haben. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist der Segen Gottes. Und weißt du, was ich bekommen habe? Einen total neuen Glauben zu meinem Vater im Himmel. Dass Gott nie einen Fehler macht. Dass Gott nie versagt, dass Gott einen nie in den Stich lässt. Gott gibt und Gott nimmt weg. Er zeigt, dass er Gott ist. Dass er alles kann, dass er über allem steht, dass er über alles Kontrolle hat. Ich habe meinen Gott in dieser Krise ganz neu entdeckt. Mein Gott ist ein großer Gott. Halleluja. Ein mächtiger Gott, ein herrlicher Gott. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Du siehst also, wir müssen Krisen durchmachen, um Gott zu entdecken. Du entdeckst Gott nicht, wenn er dir alles so zuschmeißt. Alles fliegt dir zu, wie im Schlaraffenland. Du musst nur noch die Brathähnchen einfangen. Nein, wenn nichts kommt und du trotzdem überlebst und weitermachst, das ist der Segen Gottes. Wir haben eine falsche Vorstellung vom Segen Gottes. So vielleicht so Wohlstandsevangelium aus Amerika kommen oder sonst woher aus der Welt und so weiter. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, hast du Geld genug, hast du keine Probleme, wirst nie krank. Du wirst das alles und wir bestehen die Tests. Wir können unsere Schulden bezahlen, wir können das bezahlen, wir werden gesund wieder, auch wenn wir die Dinge nicht verstehen. Das Reich Gottes ist nahe. Gott ist ein Gott des Erbarmens und das ist der Segen, dass Gott sich uns immer wieder erbarmt, uns neuen Anfang schenkt, uns neue Gnade schenkt. Du bist gesegnet. Und du bist gesegnet, Bruder, Schwester, wenn du die Katastrophe überlebst. Du bist gesegnet, wenn du den Sturm überlebst. Du bist gesegnet, wenn du die Krise überlebst. Du bist gesegnet, wenn du die Spannungen erträgst und überlebst. Du bist gesegnet, wenn du mit dem Leben davonkommst, durch die Erschütterung und alles, was kommt. Wenn du die Anklagen überlebst, wenn du die Wüste hier wie die Israeliten 40 Jahre lang überlebst und du bist immer noch da. Nach 40 Jahren, Josua und Kaleb. Ich bin noch genauso stark wie damals. Und der Mann ist 80 Jahre alt. Gott hat. Ich warte, bis du aufstehst und du sagst, gib mir dieses Gebirge, Kreuzberg einnimmst. Gib mir dieses Gebirge. Das hat Kaleb gemacht. Hebron, die Riesen, eine Stadt voller Riesen, gib mir dieses Gebirge. Das ist Glaube, das ist gesegnet sein. Ich bin noch genauso stark. Wenn du mit Gott lebst, bist du bis ans Ende deines Lebens immer noch dasselbe, immer noch genauso stark wie vorher. Vielleicht sogar noch stärker. Denn du nimmst deine Kraft, im Normalen nimmt die Kraft im Alter ab, aber den Glauben nimmt im Alter die Kraft zu. Du wirst erneuert von Tag zu Tag. Der Segen ist, dass Gottes Wort in Erfüllung geht. Und zwar jeder Buchstabe, jedes Pünktchen, alles was so drin steht. Gott sorgt für die Erfüllung deiner Träume, dass das, was du in deinem Leben von Gott hineingelegt bekommen hast, was du begehrst, dass du das bekommst, was die Heiligen begehren, wird der Herr tun. Wunder sind für mich die Realitäten des Himmels. Das ist der göttliche Hinterhalt. Weißt du, vom Himmel her wird uns geholfen. Bei Sisera, da heißt es, und die Sterne stritten für Deborah. Der Segen Gottes kommt, wenn, und ich sage dir jetzt ganz schnell, wann der Segen Gottes kommt, damit du nicht auf falsche Fährte kommst. Der Segen Gottes kommt, wenn du das Gegenteil verarbeitet hast. Für mich persönlich kam der Segen, als ich die Gegensätze verarbeitet habe. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Kam der Segen. Der Himmel öffnet sich, wenn ich die Gegensätze verarbeite. Und zwar auf göttliche Art und Weise. Sagt, der Herr ist es, der gegeben hat. Und eine neue Bewertung gebe. Herr, es war gut. Es war okay so, ich danke dir, ich preise dich, bete dich an. Und ich kümmere mich nicht. Weißt du, warum soll ich meinen Kopf zerbrechen über die Dinge, die ich nicht lösen kann? Und ich habe euch gesagt, eine meiner Philosophien ist, und ich gebe euch hier einige Lebensweisheiten weiter, die Gott mir im Laufe meines Lebens geschenkt hat. Ich löse nicht die Probleme, ich löse mich von den Problemen. Und weißt du, wie ich das löse? Ich gebe es dem Herrn ab. Ich gebe da an sein Amtszimmer. Das sollen die Engel bearbeiten. Soll was weiß ich wer bearbeiten. Er soll lösen. Und er weiß, was das Beste für mich ist. Und er weiß, was das Beste für dich ist. Wir denken, das ist das Beste. So. Nein, Gott hat total anders geplant und will ganz was anderes noch erreichen. Dazwischen, der hat noch so viele Zwischenstationen, bis er uns ans Ziel bringt. Und weißt du, wir brauchen hier Geduld, viel Geduld. Und das fehlt uns manchmal. Zuerst ist Krankheit und dann kommt die Heilung, die Gesundheit. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Segen ist, und das ist das Ergebnis des Segens, wenn in unserem Leben Gott Recht bekommt. Herr, du bist Gott, was will ich denn? Und du solltest in deinem Leben Gott die Ehre geben. Er brachte das Brandopfer, dieser Samuel, pries Gott und sagte Halleluja. Preis sei dem Herrn. Lies mal, Brandopfer ist, du verbrennst und du hast nichts mehr. Ja, lieber hättest du das gegrillt und gebraten und gegessen. Aber nein, es wurde verbrannt für Gott. Dieses Brandopfer, von dem Brandopfer hat er überhaupt nichts, er selber hat von dem Brandopfer überhaupt nichts gehabt. Und genau dann setzt der Segen ein, wenn du von dem, was du Gott bringst, überhaupt nichts hast. Aber was habe ich schon davon? Weißt du, dieses Kalb da oder dieses Lamm da oder diese Taube da oder dieses bisschen Mehl. Wenn ich das alles verbrenne, was verbrannt ist, ist Asche. Mit der Asche kannst du nicht mehr viel anfangen. Aber genau das ist, was Gott segnet. Gott segnet die Asche, die du zu seiner Anbetung, zu seiner Ehre verbrennst. Puh, jetzt haben wir es gegeben. Und du bekommst es wieder zur gegebenen Zeit. Bekommst es wieder zur gegebenen Zeit. Wir sind in der Endzeit. Und da sind die Extreme da. Und ich möchte mit euch zusammen ein Bibelwort noch lesen. Psalm 16. Wenn du willst, kannst aufschlagen. Psalm 16 von Vers 5. Ein Wort Gottes, das möchte ich mit euch noch ganz schnell teilen. Von Vers 5. Da heißt es, Herr, was ich brauche, und das ist der Segen Gottes, das teilst du mir zu. Herr, was ich brauche. Gott gibt dir nichts, was du nicht brauchst. Was du gar nicht tragen kannst, was du gar nicht schlucken kannst, was du gar nicht verarbeiten kannst, was dir in deinem Leben gar nichts nützt. Herr, was ich brauche, das teilst du mir zu. Du hältst mein Los in der Hand. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Was du mir zugemessen hast, gefällt mir sehr gut. Also Note, sehr gut. Herr, was du mir zugeteilt hast. Und deshalb danke Gott einfach für das, was er dir zugeteilt hat. Oh, Herr, nein, dies und das so und so weiter. Nein, danke Gott für das, was er hat. Mir ist ein schöner Anteil zugefallen. Dann Vers 7, ich preise den Herrn, der mir gesagt hat, was ich tun soll. Auch nachts erinnert er mich, mein Herz zu seinem Rat. Er ist mir nahe, dass er mir immer bewusst, das ist mir immer bewusst. Bruder und Schwester, das ist so wichtig, das ist das Geheimnis des Segens. Du musst dir immer bewusst sein, der Herr ist mir nahe. Der Herr ist dir nahe, wenn du im Flugzeug sitzt, der Herr ist dir nahe, wenn du im Bett liegst, der Herr ist dir nahe, wenn du redest, der Herr ist dir nahe, wenn du schweigst, der Herr ist dir immer nahe. Versteh das, der Herr ist mir nahe, das wird dir immer bewusst. Lass dir das nicht zerstören, dieses Bewusstsein. Der Herr ist nahe, ich sehe ihn nicht, aber so wie von Benjamin euch, den Moses da den Segen gesprochen hat, für Benjamin, Benjamin wird auf den Schultern Gottes getragen. Das ist der Segen. Du wirst auf zwischen den Schulternblättern Gottes sitzen. Du sitzt huckepackt bei dem lieben Gott. Und sei dir immer bewusst, nicht du läufst, sondern du wirst vom Herrn wunderbar getragen. Und immer da, ich habe, glaube ich, irgendeiner Schwester gesagt, Sandspuren im Sand, dieses Bild, das solltest du wirklich zergehen lassen. Du, da, wo du nicht mehr durchkommst, der Herr kommt durch. Der Herr kann auf dem Wasser gehen, der Herr kann fliegen, der Herr kann alles, der kann dich auf Adlersflügel tragen. Ich weiß nicht, wie diese kleinen Vögel heißen. Mir fällt, Silber sind sie, langen Schwanz haben die und die Hopsen können nicht richtig fliegen. Nein, ist es egal. Das sind so kleine Vögelchen, die kommen, wenn die Störche kommen. Aber dieses ist egal. Mir fällt der Name jetzt nicht gerade ein. Aber auf jeden Fall sind es schöne Vögelchen, silbrig, aber die können nicht gescheit fliegen. Und die müssen aber über, wenigstens bei Sizilien rüber oder bei Gibraltar rüber, über das Meer, und die können nicht richtig fliegen. Und weißt du, was diese kleinen Vögelchen machen? Die setzen sich auf die Störche und auf die Spuckel der Störche, und die Störche tragen die durch, und dann in Sizilien fliegen sie dann weiter, und bei uns hopfen sie so nur ein bisschen so und so. Der Name fällt mir jetzt nicht ein. Ist egal. Sie sind silbrig, haben einen langen Schwanz und können nicht richtig fliegen. Aber das sind die Kinder Gottes auch. Die haben auch, sind silbrig, wunderbar, aber können nicht richtig fliegen. Und dann diese Störche, die tragen sie über das Meer und die kommen auf der anderen Seite runter und springen nachher ab. Und du darfst abspringen dann und dann selber weiterlaufen, nachher, wenn du wieder festen Boden hast. Der Herr trägt dich durch. Diese weite Reise, dieses tosende Meer, da können die Wellen noch so hoch sein, es macht dir nichts aus, du wirst durchgetragen von der Allmacht Gottes. Lass mich weiterlesen. Psalm 16. Psalm 16 ist, alles was du in der Bibel 16 liest, ist Krieg. Also, kannst aufschlagen, wo du willst, ist immer Kampf. Gott will für dich streiten. Gott will für dich in den Krieg ziehen. Und er will für dich streiten. Also Psalm 6 ist ein Psalm, wo Gott absolut nur für dich streitet, nur für dich kämpft, nur für dich arbeitet, nur für sich einsetzt, wo er nur das Beste für dich will. So, er ist mir nahe, das ist mir immer bewusst. Er steht mir zur Seite, darum fühle ich mich auch sicher. Du darfst dich in der Gegenwart Gottes sicher fühlen. Der Herr ist hier. Ist egal, was jetzt passiert, selbst wenn die Welt zusammenbricht. Und bevor die Welt auseinanderbricht, der Herr wird mich wegholen. Er ist mir nahe. Ich weiß, mich beschützt und geborgen. Darum bin ich voll Freude und Dank. Ich weiß, mich beschützt. Weißt du, dass du beschützt bist? Das Reich Gottes inwendig in euch. Diese Sicherheit musst du wissen, und zwar felsenfest, unerschütterlich. Gott wird mich durchbringen. Und du sollst nicht plärren und nicht heulen und nicht beten und nicht singen und nichts, gar nichts tun. Wenn du in Schwierigkeiten bist, sei ganz still. Weißt du, was Gott zu den Israeliten in Etham gesagt hat? Halt's Maul. Halt's Maul. Das ist hart. Sei still. Plärr nicht, heul nicht. Moses, steh auf, heb den Stab und ich will für dich streiten. Still sein. Kinder Gottes, wenn die Probleme haben, unsere Schwester hat gesagt, die hat gebetet und getanzt und gejubelt und gemacht. Nichts bringt dir. Ich kann dir schriftlich geben, das bringt dir gar nichts. Du musst nur still sein und dich hinsetzen und sagen, jetzt will ich sehen, was Gott hier tut. Wie Gott hier zu seinem Recht kommt. Mal sehen. Ich kämpfe nicht. Ist der Kampf Gottes oder ist es mein Kampf? Wenn es mein Kampf ist, muss ich schon einiges tun. Aber Gott sagt, ich will für dich streiten und du sollst stille sein. Und weißt du, was stille sein ist? Einfach stehen und mit Steinchen spielen und warten, bis der nächste Rabe kommt. Und Stille sein, der Stille sein will gelernt sein, dich hinlegen, dich entspannen und sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Ein Brandopfer bringen dem Herrn. Weißt du, und du brennst. Du möchtest was tun, du möchtest was unternehmen, du möchtest reinhauen mit dem Schwert, dann machst du nur Blödsinn. Klopfst die Ohren ab, wie Petrus da. Verstehst du? Und der Heiland muss nachher noch reparieren. Das war die letzte Reparatur, die der Herr Jesus auf dieser Erde getan hat, als Mensch. Verstehst du? Du kannst stille sein. Stille sein in deinem Problem. Am besten, wenn du Probleme hast, leg dich ins Bett, trink Baldrian. Und sag, Herr, gib mir einen guten Schlaf und einen gesegneten Traum. Nein, ich sage es euch, es müsst ihr lernen, wenn ihr siegen wollt. Erst wenn du schlafen kannst, hast du Sieg. Erst wenn du still bist, hast du Sieg. Sei still. Das ist, was Gott den Israeliten gesagt hat. Hört nicht das. Schaut nicht nach hinten, schaut nicht nach vorne, schaut nicht nach links und schaut nicht nach rechts. Schaut nach gar nichts vor. Mach die Augen zu. Und lass dich von Gott tragen. Hier werde ich immer bewusst, und zwar innen drin. Ich weiß mich beschützt und geborgen. So ein Kind schaut immer auf die Mama. Und dann weiter. Und du sollst nur Danke sagen. Danke, 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 Herr. Alles wird gut werden. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Hiob war tot. Und nach meiner Übersetzung und nach meinem Verständnis, Hiob war schon im Koma. Und erst im Koma hat der Mann sich besonnen und sich erlebt oder erfahren, du musst im Koma sein. Im Koma kannst du gar nichts mehr machen, da bist du ausgeschaltet. Und im Koma erlebst du Gott. Und Hiob war im Koma, er schabte sich noch seine letzten Wunden, die er noch konnte, noch ein bisschen kratzen, was er dann auch an Geschwüren abkratzen konnte. Er war im Koma, da hört noch, sag doch nach deinem Gott ab. Von der Frau da, sag doch deinem Gott ab, das hat doch sowieso keinen Wert. Hiob, du stirbst ja. Er war im Sterben. Und weißt du, was er dann im Koma sich sagte, oder was der Geist Gottes ihm sagte? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Werde dir immer bewusst, dass dein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich auf den Staub erhebt, das ist er, dieser Phönix, unser Gott, unser Allmächtiger, ist er. Und ich weiß das und werde dir immer bewusst, Gott kann dich erretten, Gott wird dich erretten. So, er wird, ich weiß, mich beschützt und geborgen, darum will ich voll Freude und Dank sein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist stilles Sein. Du musst nur wissen, mein Heiler, mein Heiland, mein Erretter, mein Versorger, er lebt, er ist auf dem Thron. Weiter. Herr, ich halte zu dir, darum wirst du mich nicht in der Totenwelt schicken. Du kannst mich doch nicht in der Vernichtung preisgeben. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Halleluja. Psalm 16, lern das auswendig. Halleluja, was sind dann die anderen Götter? Du kannst alles vergessen. Lass uns Gott preisen und lass uns ihn anbeten. Wir gehen jetzt in dann Betung, wir wollen einen Chorus noch singen und dann wollen wir zum Abendmahl übergehen und den Herrn preisen hier im Abendmahl und einfach die Gegenwart Gottes erleben und ganz offen sein für den, was, für das, was Gott uns heute schenken möchte. Gott sagt, ich will dein Gott sein. Und der Herr Jesus hat es verlangt, mit uns das Abendmahl zu feiern. Und deshalb will der Herr Jesus auch heute Morgen mit dir das Abendmahl feiern. Er will das Brot mit dir brechen. Er will dich beteiligen. Er will dich beteiligen an der Mahlzeit des Lebens. Er will dich beteiligen an dein Glück. Er will dich beteiligen an deiner an seiner Herrlichkeit. Und er sagt, ich beteilige mich an deinem Leben. Und Gott verschafft aus dem Hinterhalt Hilfe für dich. Praise Gott. Was können wir singen?